Hallo und herzlich willkommen bei der Novemberfolge.
Dezember.
Der Dezember.
Okay, wir fangen wieder voll vor. Lass mal.
Nein, das lassen wir drin.
Der Dezemberfolge der Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Paula.
Ich bin Henning. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Beitrag zum Thema Jetventilation oder Anästhesie bei Rothaaring.
Ich bin Ines.
Ich bin Anna. Ich bin Assistenzärztin in Göttingen. Hab schon so ein paar kleine Gastauftritte gehabt und bin heute vielleicht ein bisschen länger dabei.
Und ich bin Dana.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Verwirrung kommt natürlich daher, dass wir gerade im November aufnehmen. Wir sind in unserem Pin-Up-Dogs-Wochenende im Sauerland in einem schönen Haus und haben gestern schon zusammen Pizza gemacht. Und wenn ihr im Hintergrund Gebrabbel hört, dann ist
oder
das...
Oder Kinder glucksen,
dann ist das Louis, der uns hier auch begleitet. Wir sind die Pin-Up-Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann bewertet uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn es euch besonders gut gefällt, dann lasst uns eine Spende da. Das macht ihr über unsere Homepage www.pin-ups-dogs.de. Dort gibt es einen Fördern-Button, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Wenn ihr CME-Punkte über diesen Podcast erlangen wollt, dann geht das bis zum 15.01.2026 um 18 Uhr, dann nimmt Timo das Ganze offline. Was braucht ihr dafür? In diesem Podcast sind 4 Codewörter versteckt. Diese Codewörter schreibt ihr euch am besten auf und gebt sie danach unter CME auf unserer Homepage ein, zusammen mit eurer einheitlichen Fortbildungsnummer und dann kriegt ihr 3 bis 4 CME-Punkte, je nach Gusto der Ärztekammer Niedersachsen. Wenn ihr eine Fortbildungsbescheinigung als Fachpersonal haben wollt, dann geht das über den gleichen Weg, nur dass ihr nur auf nur Bescheinigung klickt und dann kriegt ihr eine PDF mit der Bescheinigung. Wenn ihr die CME-Punkte in Anspruch nehmt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns regelmäßig was in den Hut wirft, weil die CME-Punkte doch etwas Zusatzaufwand bedeuten. Und wir haben auch letzten Monat wieder Spenden bekommen und ich lese stellvertretend ein paar Leute vor und Ines kann mich eigentlich unterstützen.
Machen wir abwechselnd.
Ich fange an mit Alena.
Oliver.
Jörg.
Kai Ole.
Astrid. Sarah Lea.
Fabian.
Andreas.
Jörg.
Benedikt.
Katrin.
Jasper.
Gabriel.
Lisamon.
Max.
Gilda.
Michael.
Dortje.
Hans.
Bernd.
Nikolai.
Martin. Und damit soll es genug sein. Das war stellvertretend für die ganzen vielen anderen Spender. Es gab viele Spenden für unser haptisches Treffen, wie Dana es schön formuliert hat. Aber auch viele tolle Spenden und Dankessagungen für den Podcast, dass wir Leute lange begleiten. Das freut uns sehr. Das ist unser 5. Treffen hier, das wir machen. Auch krass. Und wir sind 2026 bei... Ja, 2019 haben wir angefangen, bei 7 Jahren, ne?
Das ist schon richtig viel. Und wir möchten uns wirklich ganz herzlich bei euch allen bedanken, weil ihr mit eurem unfassbaren Support, sei es bei irgendwelchen Kongressen, wo ihr uns ansprecht und uns ganz liebes Feedback gebt, oder auch für eure ganzen lieben Kommentare und Spenden, ihr macht das hier möglich, dass wir das über diese lange, lange Zeit weitermachen können und auch mit sehr viel Freude weitermachen.
Wenn ihr fachliche Sachen habt, dann schickt uns einen Kommentar, am besten über unsere Homepage, der erreicht es uns alle, aber auch über die gängigen Social-Media-Plattformen wie Blue Sky, LinkedIn oder Instagram, Facebook, erreicht ihr uns. Aber es freut uns auch sehr, auch wenn wir diese Kommentare nicht alle erwähnen, wenn ihr uns einfach nur schreibt, dass ihr es toll findet. Das ist das, was Paula gerade gesagt hat. Das gibt uns Kraft oder auch die Motivation, weiterzumachen. Gut.
Gut. Vermischt es?
Nee, Kommentare.
Kommentare erst.
Zu einem müssen wir auf einen Kommentar, der von vielen Leuten kam, eingehen. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen, wir haben gar nicht Eto-Bashing gemacht, aber wir haben gesagt, dass wir viele von uns Eto nicht nutzen und dass wir eher Ketamin nutzen. Da haben uns viele geschrieben, dass sie in ihrer Klinik Eto regelmäßig nutzen und dass das ein tolles Einleitungsmedikament ist. Das ist auch so. Ich habe Eto in meinem Leben noch nicht so oft benutzt. Ich gehe immer mehr zum Ketamin, weil ich das einfach besser damit umgehen kann. Ich glaube, wenn man Eto in den richtigen Indikationen nutzt, ist das super. Und auch dieses, werde ich nachher nochmal beim Journal Club kurz drauf eingehen, wie hoch die Gefahr, die vom Eto ist, ausgeht, wirklich ist, das muss sicherlich in Studien noch noch bewiesen werden. Liegt sicherlich auch immer ein bisschen an dem Setting, in dem man arbeitet, präklinisch, Intensivstation, wie ist die Intensivstation gewichtet, ist es eher eine kardiochirurgische Intensivstation, ist es eher eine allgemeinchirurgische Intensivstation, eher internistisch, weil je nach Fokus der Intensivstation gibt es ja einfach auch mehr infektiöse oder weniger infektiöse Erkrankungen, die da eine Rolle spielen. Genau. Dann kommen wir zu dem zweiten Kommentar, der uns von Frederik erreicht hat. Zum einen haben wir gesagt, dass es im Amerikanischen, und da haben wir natürlich viel zu stark verallgemeinert, im Amerikanischen mehr Load and Go gemacht wird als bei uns. Das ist natürlich viel zu stark verallgemeinert, hat Frederik recht. Es gibt die ganzen Bundesländer, die amerikanischen, sind so heterogen, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber das ist natürlich den Eindruck, den man kriegt. Und genauso mit, wie präklinisch Ärzte verfügbar sind, ist regional sehr, sehr unterschiedlich in den USA. Absolut richtig. Und das Zweite ist, was er sagt, dass wir Rocuronium mit 1 bis 1,2 Milligramm pro Kilo für die RSI sagen und dass es durchaus Studien gibt, die ja sogar noch höhere Werte, also noch höhere Rocuronium-Dosen empfehlen. Auch das sehr spannend, das war mir nicht bewusst. Ehrlicherweise kriegen bei mir alle pauschal 100. Also damit bin ich irgendwie immer in der Range und ja, Fett muss nicht relaxiert werden.
Sehr gut.
Kommen wir zu Vermischtes. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht, oder?
Nein.
Kommen wir zu Vermischtes. Das Erste, was wir ankündigen wollten, die Tox-Docs oder die ehemaligen Tox-Docs haben ihre Seite komplett erneuert und die heißt jetzt Toxinfo, also toxinfo.de, alles Toxinfo zusammengeschrieben. Und hier haben sie in bewährter Manier, aber mit neuen Sachen, wir können in Kategorien suchen nach Substanzen, nach Symptomen, nach Maßnahmen, genau, alles zu Vergiftungen, geht da mal hin, da stehen dann auch die Giftnotrufzentralnummer ist hinterlegt, wirklich eine toll gemachte Seite, ja.
Die ist wirklich schön. Ich habe sie gerade offen und sie sieht sehr schön, sehr modern und sehr übersichtlich aus.
Da steckt wieder viel Arbeit drin, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und das Ganze auch natürlich wieder komplett for free. Also zurzeit noch die Beta-Version, aber das wird, also auch die ist schon gut nutzbar, muss man sagen.
Richtig cool.
Ja. Dann habe ich noch so ein paar Ankündigungen. Ich bin am 23. Januar in Lübeck auf den Norddeutschen Anästhesietagen und darf da was zu meinem Lieblingsfehler erzählen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann bin ich auf dem Bremer Symposium für Intensivmedizin und Intensivpflege und darf da sowohl was zu meinen Lieblingsfehler machen, als auch wieder ein Pubquiz mit Jonas Bösen vom Links der Weser zusammen. Das wird wieder sehr schön und ich freue mich auch danach, abends mit euch zu feiern und freue mich sehr auf den Bremer Kongress.
Es ist ein sehr schöner Kongress und ich bin sehr, sehr traurig, dass ich nächstes Jahr nicht dabei sein kann.
Ja. Gut, wenn wir zu Vermischtes nichts mehr haben, kommen wir zum Journal Club. Und da ich diesmal glaube, also es ist wieder ein etwas erweiterter Journal Club, weil wir hier zusammensitzen und dadurch ein bisschen mehr mitgebracht haben. Und ich habe 3 Studien und meine erste ist nur ein Protokoll, aber ich fand, als ich drüber gestolpert bin, fand ich es so spannend, weil wir genau diese Ethodiskussion haben. Und das Protokoll der Studie ist Protocol and Statistical Analysis Plan for a Multicenter Randomized Trial of Ketamine versus Etomidat for Emergency Tracheal Intubation. Wie gesagt, nur das Protokoll, aber das wird eine pragmatische Studie mit 14 Abteilungen, 6 Emergency Departments, 8 ICUs, alles in den USA. Primary Outcome, und das finde ich gut gemacht, ist 28 Tagesmortalität, sodass es nicht nur um das direkte perioperative oder operativ stimmt ja gar nicht, aber um das direkte Einleitungssetting geht, sondern wirklich auch das Langzeitoutcome. Secondary ist Blutdruck, also Hypotension, definiert als mittlerer arterieller Druck unter 65 mm Hg, Vasopressoranstieg und Herz-Kreislauf-Stillstand mit und ohne Arrest. Mit und ohne ROSC. Die wollen 2360 Patienten und Patientinnen einschließen, also was auch eine ordentliche Zahl ist. Ausschlusskriterien, die finde ich ein bisschen doof, komme ich gleich noch zu. Kliniker können nämlich Leute ausschließen, wenn sie glauben, dass das eins der beiden Medikamente kontraindiziert ist.
Ja, schwierig.
Glauben ist halt immer so eine Sache. Ganze 1:1 randomisiert, nicht verblindet. Beide Medikamente gibt es in drei Dosierungen, Reduced, Intermediate und Full Dose. Full Dose beim Ketamin sind, beim klassischen Ketamin, ist eine amerikanische Studie, sind 2 Milligramm pro Kilo. Reduced Dose ist 1 Milligramm pro Kilo und Intermediate ist 1,5. Und beim Eto ist es 0,2 Milligramm pro Kilo bis 0,3 Milligramm pro Kilo. Eto kenne ich tatsächlich nur so die paar Male, die ich es benutzt habe, dass 20 Milligramm, also die eine Ampulle, komplett gegeben wird. Kommt man aber mit den 0,3 auch ziemlich genau hin. Also ein 70-Kilo-Patient kriegt genau 20. Das passt. Stärken, alles andere wird so weitergemacht, wie es bisher gemacht wird. Und eine große Stichprobe mit 2360 Patienten, die sie da anstreben. Schwächen, die Kliniker können halt das selbst ausschließen. Das ist halt schon ein Bias, ne? Ein Bias. Also, dass die Leute während der Studie Patienten daraus entfernen können, wenn sie jetzt sagen, ah, der könnte eine Sepsis haben, der kriegt von vornherein Ketamin, dann haben wir das Ganze schon.
Damit hast du halt eine mega Unschärfe drin in der ganzen Sache. Das ist halt schade und in meinen Augen auch nicht unbedingt notwendig eigentlich, das so zu machen, weil dann könntest du die Effekte halt auch ganz klar zeigen, die du suchst.
Und weitere Schwäche ist, das ist aber bei allen pragmatischen Studien, die haben 2022 angefangen zu randomisieren, also die sind schon in der Phase vom Patientenaufnahme und es kann sich natürlich von 22 bis 26 noch andere Sachen in der Narkoseführung oder in der Intubation geändert haben, die dann vielleicht nicht richtig über 14 verschiedene Abteilungen nicht richtig zu erfassen sind. Genau, aber ansonsten freue ich mich da sehr drauf und werde die vorstellen, wenn sie dann rauskommt, weil ich glaube, dass oder hoffe, dass sie uns ein bisschen mehr Klarheit gibt, ob wir vielleicht Eto benutzen können oder vielleicht doch vorsichtiger sein müssen. Mhm. Oder vielleicht auch mit Ketamin vorsichtiger sein müssen, weil Ketamin schon zu mehr Hypotension führen soll. Angeblich habe ich in dem Rahmen auch nochmal nachgelesen, während Eto halt diese Nebennierenrinden-Suppression macht, schon bei Einmalgabe bis zu 72 Stunden. Ja, welchen wirklichen klinischen Effekt und was schlimmer ist, die Hypotension oder die Nebennierenrinden-Suppression. Spannend.
Ja, wirklich spannend. Wir sind sehr gespannt auf diese Studie, würde ich sagen.
Genau, also das war schon die erste Studie, das, wie gesagt, nur das Protokoll.
Aber mega cool. Cool. Dann würde ich weitermachen mit meiner ersten Studie. Und zwar ist das noch ein kleiner Nachtrag zu der Keynote-Session vom ESCM-Kongress. Und zwar ist das die dritte Studie, die ich gerne noch vorstellen wollte. Und der Titel ist Sodium Bicarbonate for Severe Metabolic Acidemia and Acute Kidney Injury, the BCAR ICU 2 Randomized Clinical Trial. Und es erschien von Yuang et al. Im Oktober 2025 im JAMA. Wie handhabt ihr das denn so mit Bicarbonat? Also was ist so euer pH-Cut-Off? Glaubt ihr, Bicarbonat macht es besser, macht es nicht besser? Gibt es da Meinungen zu?
Ja, also natürlich muss man erstmal gucken, respiratorisch oder metabolische Azidose. Also wo kommt es überhaupt her, wenn das CO2…
Ja, klar.
Und wird ja das CO2 los, weil was Bicarbonat ja einfach macht, ist unsere Säuren zu CO2 umsetzen. Und wenn der Patient ich habe jetzt gelernt, man darf nicht Dekarboxylierung sagen, weil das ein chemischer Prozess ist, also ein CO2-Eliminationsproblem hat,
okay.
dann macht das Bicarbonat auch keinen Sinn. Dann kann man vielleicht noch über Trispropher nachdenken, weil die dann nicht abgeatmet werden müssen. Wenn es eine metabolische ist, dann liegt mein Cut-Off meistens so unter 7,2 fange ich an, also pH unter 7,2.
Ist ja schon relativ früh, muss man sagen.
Ja, findest du?
Also ja schon, aber es kommt ja halt drauf auf die Ursache, warum.
Genau. Ne? Ja gut, bei einem Laktat brauchen wir, also…
Das brauche ich nicht wegpuffern.
Brauche ich nicht wegpuffern, dann brauche ich halt Volumen.
Vielleicht auch nur Ursachenforschung.
Ja. Gehen die Meinungen ja auch auseinander, ob man das auch bei Nierenversagen und so machen soll. Aber
sehr schön. Ihr führt genau die Diskussion, worum es in dieser Studie geht. Das freut mich sehr. Und zwar ist es gemäß den AutorInnen so, dass ein niedriger pH unter 7,2 mit einer eingeschränkten kardialen Kontraktilität, Arrhythmien und einem beeinträchtigten renalen Blutfluss, Hirnödem und vielen anderen Komplikationen assoziiert sein soll.
Weniger Wirksamkeit von Katecholamin.
Weniger Wirksamkeit von Katecholamin, vor allem von Noradrenalin. Ganz genau. Und was sie gemacht haben in dieser Studie, Studie ist, sie haben die Gabe von 4,2%igem Natriumbicarbonat zur Korrektur der Azidose mit dem Verzicht der Bicarbonatgabe bei kritisch kranken PatientInnen mit einer schweren metabolischen Azidose verglichen. Und die Arbeitshypothese der AutorInnen war, dass die Bicarbonatgabe die Outcomes der PatientInnen verbessert. Es war eine Open-Label-Investigator-Initiated multizentrische Parallelgruppen randomisiert kontrollierte Studie. Und eingeschlossen wurden PatientInnen über 18 Jahre mit einem SOFA-Score über 4 oder einem Laktat über 2 Millimol pro Liter innerhalb der ersten 48 Stunden nach Aufnahme auf die Intensivstation und mit einem pH kleiner 7, also kleiner gleich 7,2, einem Bicarbonat kleiner gleich 20 und einem PaCO2 kleiner gleich 45 Millimeter Hg. Und mit einem moderaten bis schweren akuten Nierenversagen, definiert als AKI Stadium 2 bis 3. Und gemacht wurde das auf 4 französischen Intensivstationen. Ausgeschlossen wurden PatientInnen mit einer respiratorischen Azidose, wie Torben vorhin schon gesagt hat, da macht das einfach keinen Sinn, weil da ist das Problem ein anderes. Nachgewiesenem gastrointestinalen Bicarbonatverlust, einer Baseline GFR kleiner 10, einer Ketoazidose, Intoxikationen mit zum Beispiel Metformin, Salicylaten und so weiter. Und dann, wie häufig in solchen Studien, schwangere und stillende Frauen und Personen mit einer Lebenserwartung kleiner 48 Stunden. PatientInnen wurden dann innerhalb der ersten 48 Stunden in 2 Gruppen randomisiert. Die Interventionsgruppe erhielt pH-gesteuert Bicarbonat 4,2% mit einem Ziel-pH von 7,3 oder höher innerhalb der ersten 28 Tage nach Einschluss oder bis zur Entlassung von der Intensivstation. Und die Kontrollgruppe erhielt ganz pragmatisch dieselbe Therapie, aber kein Bicarbonat. Es erfolgte dann eine Stratifizierung nach Alter und initialem pH, um sicherzustellen, dass beide Studiengruppen möglichst ausgeglichen waren. Genau, wie gesagt, die sonstige Behandlung war innerhalb der beiden Gruppen identisch, insbesondere die Indikation für eine Dialyse war ein Kalium über 6,5 mit EKG-Veränderungen, ein Lungenödem mit einem Horowitz-Index kleiner 200, trotz 50% Sauerstoff und einem Piep von mindestens 5. Oder konnte erwogen werden, wenn 2 der folgenden Kriterien zutrafen, nämlich eine Urinausscheidung kleiner 0,3 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde über 24 Stunden oder einem pH von 7,2 trotz sonstiger Maßnahmen oder einem Kalium über 6,5. Der Primary Outcome der Studie war die 90-Tages-Mortalität aus allen Ursachen. Und die Secondary Outcomes war Mortalität aus allen Ursachen nach 28 und 180 Tagen und Notwendigkeit einer Dialyse, Intensiv- und Krankenhausverweildauer und Infektionen, die auf der Intensivstation erworben wurden und noch ein paar andere. Dann zu den Ergebnissen. Ich möchte das Ganze eher kurz halten. Es wurden insgesamt zwischen Oktober 2019 und Dezember 2023 640 PatientInnen eingeschlossen. Das war die Patientenanzahl, die sie halt vorher mittels einer Sample Size Calculation ausgerechnet hatten. Und von den 640 PatientInnen wurden 13 ausgeschlossen, unter anderem, weil sie zum Beispiel ein Verständnis zurückgezogen haben. In der Bicarbonatgruppe waren dann am Ende 314 und in der Kontrollgruppe 313 PatientInnen, die schlussendlich eingeschlossen wurden. Und beide Gruppen waren hinsichtlich Alter, Ausgangs-pH und Ausgangslaktat nahezu identisch. Die PatientInnen in der Bicarbonatgruppe erhielten im Median in den ersten 48 Stunden 750 Milliliter Natriumbicarbonat 4,2%. Und ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, dass hinsichtlich des Primary Outcomes, also der 90-Tages-Mortalität aus allen Ursachen, kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen gefunden wurde. Auch nicht nach Adjustierung für das behandelnde Zentrum, den pH am Anfang oder das Alter. Auch hinsichtlich aller Secondary Outcomes und in den Subgruppenanalysen gab es keine signifikanten Unterschiede, außer dass die PatientInnen in der Bicarbonatgruppe signifikant seltener dialysiert wurden und die Rate an Blutstrominfektionen in der Bicarbonatgruppe 50% geringer war als in der Kontrollgruppe. Jetzt einmal kurz zu den Limitationen. Also das Ganze ist natürlich eine Open-Label-Studie. Das kann man einerseits als, wie soll ich sagen, Positives sehen. Man kann das natürlich aber auch negativ sehen, weil das halt eben nicht verblendet ist, das Ganze. Es wurde nur in einem Land gemacht. Und was mich vor allem auch gestört hat, ist, dass der pH von 7,2 einerseits als Kriterium für den Studieneinschluss gewertet wurde, andererseits aber auch für die Dialyse. Das heißt, diese Reduktion von Dialysepflichtigkeit, wenn man den pH, der ja durch das Bicarbonat besser wird, am pH festmacht, dann macht das für mich nicht so viel Sinn, das halt als Outcome anzuschauen. Auch wenn natürlich Dialysepflichtigkeit bei niereninsuffizienten PatientInnen ein wichtiges Kriterium ist. Genau, das ist das Einzige, was mich daran gestört hat. Sonst fand ich das insgesamt schon eine ganz gut gemachte Studie. Und ich denke, wir sollten uns halt schon einfach überlegen, wenn das das Outcome nicht verbessert, wie großzügig wir bei diesen PatientInnen mit unserer Bicarbonatgabe sein wollen, weil es scheinbar die Mortalität halt trotz aller dieser negativen Effekte des niedrigen pHs, die ich am Anfang aufgezählt habe, nicht besser zu machen scheint.
Ja. Also ich finde, das mit der Dialyse ist insofern auch, dass ich das klinisch ja, natürlich ist pH oder niedriger pH ist ein Grund für eine Dialyse, aber gucke ja auch, fängt der gerade wieder an, also war der im akuten Nierenversagen und fängt gerade wieder an zu pinkeln und ich habe das Vertrauen, dass der vielleicht, dass sich das wieder selbst reguliert oder ist der komplett Anur oder Oligur und ich habe eher das Gefühl, das wird noch so bleiben, dann nehme ich ihn ja früher an die Dialyse. Also es ist ja nicht nur von dem pH an
abhängig.
Sich abhängig.
Ja. Und ich meine, wie viel Beeinflussungsfaktoren haben wir denn irgendwie, wenn jetzt jemand hier irgendwie komplett kalt ist, gerade gekrampft hat oder ähnliches, dann kann ich innerhalb von 5 Minuten die gleiche BGA nochmal abnehme irgendwie und die ist komplett unterschiedlich, also.
Ja klar, aber das waren ja primär auch Patienten mit einem akuten Nierenversagen, so dass, ja, weiß ich nicht, also ich, in meinem klinischen Erleben ist ein schlechter pH, der nicht besser wird, schon auch häufig eine Indikation, warum wir eine Dialyse anfangen.
Ja, absolut.
So, dass ich das eigentlich schon ein wichtiges Outcome finde, aber wenn du das halt einerseits als, wie soll ich sagen, Cut-off für die Intervention nimmst und andererseits aber als Outcome, dann finde ich das irgendwie schwierig, weil da kann man dann halt nicht so viel rauslesen. Ja.
Habt ihr bei euch in den Häusern so klare Kriterien, wann ihr die Leute an der Dialyse nehmt?
Nein.
Also bei uns so die Notfallkriterien sind klar, nicht besser werdender pH, Hypervolemie, die klinisch relevant ist, also ich meine 10 Liter,
klar,
aber wenn wir jetzt irgendwie ins Lungenödem gehen oder generell der Gasaustausch beeinträchtigt ist durch die Hypervolemie und natürlich die Hyperkaliämie, wobei da der Cut-off natürlich auch unterschiedlich gesetzt wird, wann ist eine Hyperkaliämie klinisch relevant?
Jo. Absolut.
Ja, kommt auch natürlich auf den Patienten an, der eh schon chronisches Nierenversagen hat und dialysepflichtig ist, die vertragen ja häufig deutlich höhere Kaliumwerte.
Ja klar, weil sie es einfach gewohnt sind.
Ja.
Cool.
Dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich euch was mitgebracht mit dem Titel Exploring Myth of the Perioperative Autologous Red Blood Cell Salvage von Margit Kaufmann et al. Aus Anesthesiology im November 2025.
Das war ja erst,
also genau.
So ganz brandfrisch, ja.
Richtig, genau. Und zwar ist das ein Review, das sich mit Mythen zum Thema Cell-Saver bzw. maschinelle Autotransfusion beschäftigt. Das ist ja ein Verfahren, was typischerweise eingesetzt wird in der Herz-Thorax- und Gefäßchirurgie, bei größeren Wirbelsäuleneingriffen und auch im Rahmen von Endoprothetik, vor allem dann, wenn eine alte Prothese rausgebaut wird und was Neues eingesetzt werden soll. Und obwohl das Verfahren etabliert und auch verbreitet ist. Die AutorInnen sprechen also von ca. 150 Einsätzen auf 100.000 Hospitalisierungen in den USA im Jahr 2015, führen sie eben an, dass es nach wie vor einige Mythen zu dem Thema gibt. Und da haben sie sich eben zu 4 Kernmythen ein bisschen Evidenz rausgesucht und die mal kritisch hinterfragt. Und jetzt geht meine Frage erstmal an euch raus. Kennt ihr Vorurteile, Mythen, Zweifel gegenüber dem Cell-Saver? Musst ihr schon mal diskutieren über den Einsatz mit anderen Fachabteilungen? Gab es da schon mal Probleme oder irgendwas?
Ja, also ganz oft die Diskussion mit den Chirurginnen, das lohnt sich doch überhaupt nicht für den Eingriff. Und das
erst ab 2 EKs oder irgendwie sowas, ne? Wenn ich 2 EKs geben würde, dann lohnt sich das Ding erst überhaupt aufzubauen, glaube ich.
Okay.
Ne? Oder?
Genau.
Okay.
Wie ist es mit der Blutabnahme irgendwie? Es war früher immer noch so, dass man immer noch ein HB testen musste, aus dem irgendwie was.
Das müssen,
macht er das noch? Oder?
Qualitätskontrolle musst du immer noch machen, nach jedem Einsatz.
Genau.
Und genau. Das
also,
ist,
und wann du nicht nehmen darfst irgendwie. Also so irgendwie, da waren irgendwie Infektionen, Krebs.
Da kommen wir nachher drauf.
Ja. Genau. Noch irgendwas? Ach, wenn du so Schlons mit drin hast, welchen Abrieb oder irgendwas ähnliches, so Metallosen irgendwie, das würde ich auch nicht reinigen wollen, Zement, ehrlich gesagt.
Genau. Und dann, gut, die hohen Kosten, wobei man da, finde ich, immer noch sagen kann, man baut erstmal nur das Sammelsystem auf.
Und was ist, wenn ich das heparinisiere und gebe das zurück, dann antikoaguliere ich den Patienten ja auch gleich. Also, haben wir jetzt alle mit zusammen?
Alle?
Wir haben es nicht gelesen, also wir sind noch ganz...
Aber auch das sind so die Punkte, die sich da angeschaut wurden. Mhm. Nochmal zum Thema so Qualitätskontrolle. Also wir machen es bei uns so, wir müssen vor und nach dem Waschen praktisch Blut abnehmen, das dann ins Labor geht.
Aber beim Patienten oder aus dem Gewaschenen?
Praktisch aus dem Reservoir vor dem Waschen. Dem Waschen, um dann zu gucken, wie effektiv wäscht das Gerät. Genau. Und
Qualitätskontrolle des Waschvorgangs.
Was messt ihr da? HB und Kalium oder irgendwas anderes?
HB auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein rotes und ein orangenes Röhrchen bei uns ab.
Mhm. Ja.
Also, genau.
Ja, so die, ich glaube schon, so die Klassiker sind eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ja, so HB, Hämatokrit, Kalium, das kann wohl sein. Gut, dann starten wir rein. Ich glaube, das Prinzip vom Stelzjahr war es klar. Wir sammeln eben das Blut, was sonst in den OP-Sauger gehen würde, bereiten das auf mit einem Waschvorgang und einem Zentrifugieren und können dann am Ende eben ein EK dem Patienten idealerweise unmittelbar wieder zuführen. Und in diesem Prozess können eben EKs erstellt werden, die ein Hämatokrit von so 55-70% haben. Also das ist ja schon mal eigentlich ganz gut. Alles, was jetzt so kommt an Daten und Fakten, das kommt größtenteils aus den USA. Ist also ein bisschen fraglich, ob das 1:1 auf unser System hier übertragbar ist. Aber wir gehen mal rein mit Mythos Nummer 1 und das ist, Cell-Saver-Blut ist von schlechter Qualität und den Fremderythrozytenkonzentraten unterlegen. Und was sie sich da angeschaut haben, sind eben Vergleich von Fremdblut und Cell-Saver-Blut in 5 Unterkategorien. Dazu gehören die Morphologie der Erythrozyten, der Sauerstofftransport, Lebensspanne der Erythrozyten, wie groß die Hämolyse war und auch so ein bisschen immunologische Effekte. So, Punkt 1, Morphologie der Eris. Die ist erstmal entscheidend für die Funktion, denn die haben ja diese tolle bikonkave Form und sind verformbar, damit sie eben auch in die kleinsten Kapillaren gelangen und dort die Mikrozirkulation sicherstellen können. Und was man weiß, ist, dass in so EK-Blut die Eris sich nach 2 Wochen beginnen zu verformen. Ja, die werden dann zu Echinozyten oder zu Serozyten und das kann die Mikrozirkulation schon beeinträchtigen. Größeren Studien konnte aber kein signifikanter Einfluss dieser Veränderungen auf klinische Outcomes nachgewiesen werden. Auch das Cell-Saver-Blut unterliegt ja im Rahmen des Absaug-, Wasch- und Aufbereitungsvorgangs so einem gewissen mechanischen Trauma. Im finalen Cell-Saver-EK finden sich aber Eris, deren Morphologie und Verformbarkeit ganz normal erhalten ist, haben da also keine Beeinträchtigung. Dann Sauerstofftransport. Man weiß auch, dass in länger gelagerten EKs die Konzentration von 2,3 bis Phosphoglycerat sinkt und das sorgt für eine Linksverschiebung der O2-Bindungskurve.
Was Physiologie, wunderschön.
Genau. Bindungskurve.
Ja. Und dann wissen wir ja, Linksverschiebung heißt schlechtere Sauerstoffversorgung des Gewebes. Also auch hier mutmaßliche Beeinträchtigung. Auch da konnten bisher keine klinischen Effekte nachgewiesen werden, weil sich diese Konzentration an 2,3 bis Phosphoglycerat nach der Transfusion eines Fremd-EKs auch wieder regeneriert. Das dauert ein paar Tage oder Wochen, passiert auch nicht ganz vollständig, aber zu einem gewissen Ausmaß eben schon. Und im Cell-Saver-Blut, im Vergleich dazu, bleibt die Konzentration einfach konstant. Da wird ja nichts rausgeholt von dem Zeug. Dementsprechend sollte da die Sauerstoffversorgung des Gewebes nicht beeinträchtigt sein. Kommen wir zur Lebensdauer der Erythrozyten. Die beträgt normalerweise also 120 Tage im Schnitt. Und was ich jetzt ganz spannend fand, wenn ich ein Fremd-EK transfundiere, dann überleben das bis zu 25% der transfundierten Erythrozyten die ersten 24 Stunden nicht. Also ein Viertel der Sauerstoffträger kann da verloren gehen, wenn man Pech hat. Der Rest, der diese 24 Stunden übersteht, der hat dann die normale Lebensdauer eines Erythrozyten, von der natürlich diese Lagerungsdauer des EKs abgezogen werden muss. Also wenn ich das EK 40 Tage habe liegen lassen, dann ist eben 120 Tage minus 40, also lebt er dann noch 80 Tage der Erythrozyt im Zweifel. Cell-Saver-Blut konnte man mit Hilfe von mit Radioisotopen markierten Erythrozyten nachweisen, dass da die Lebensdauer gar nicht beeinflusst wird.
Krass.
Ja.
Isotop markiert klingt super gesund.
Ja, weil also, ob das jetzt dann andere Folgen hatte, weiß ich nicht, aber die Iris leben auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Dann vierter Punkt, Hämolyse.
Die Iris haben auch keinen Zellkern.
Stimmt, ja, genau. Hämolyse ist bei beiden Anwendungsformen, kommt das vor. Beim EK-Blut, Fremd-EK-Blut, gehen bis zu 1% der Erythrozyten durch Hämolyse verloren. Da gibt es, glaube ich, auch so festgelegte Grenzwerte, wo das sein muss. Es kommt dann zur Freisetzung von Hämoglobin, Kalium und anderen Bestandteilen der Erythrozyten, die aber bei der Transfusion in der Regel keine Probleme machen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen bei Kindern oder Patientinnen, die halt schon vorher erhöhte Kaliumwerte haben. Da kann es mal zu Komplikationen kommen, aber in der Regel sind diese Konzentrationen so gering, dass es da keine klinisch relevanten Effekte gibt. Auch im Cell-Saver-Blut, wie gesagt, kommt es zur Hämolyse. Da werden so Hämolyseraten von 1-3% beschrieben, einfach im Rahmen von diesem Sammel- und Waschvorgang wieder. Das kann man übrigens beeinflussen, zum einen über die Stärke des Saugers, also wie groß der Unterdruck eingestellt ist am Cell-Server, das können wir ja regeln, und wie viel Luft mit angesaugt wird von den ChirurgInnen. Also je mehr, also wenn die halt genau an dieser Oberflächenschicht zwischen Flüssigkeit und Luft saugen und da viel Luft mit reinziehen, dann scheint das die mehr Hämolyse zu fördern. Ne?
Genau. Dann ist das da heißt, sie soll mehr bluten lassen, damit
Das
weniger.
Genau.
Ja, ist auch gut für die Nerven des Anästhesisten und der Anästhesistin, weil dieses Schlürfgeräusch ist ganz ekelhaft.
Dein Ernst? Genau.
Ja.
Das ist das Schlimmste.
Dann weiß stört man, wieder beim Sudoku, ja.
Wenn man dann arbeiten muss. Genau. Aber auch hier, diese durch die Zerstörung der Eris freigesetzten Bestandteile werden im Rahmen des Waschvorgangs entfernt und gelangen dann auch normalerweise nicht zurück in die Patientinnen. Da keine Beeinflussung eigentlich im Regelfall. Abschließend zum Mythos 1, die immunologischen Effekte. Die AutorInnen führen hier an, dass man eine Transfusion von einem Fremd-EK mitunter auch als Organtransplantation bezeichnen könnte, mit allen dementsprechenden Folgen für das Immunsystem. Und das ist ja, glaube ich, auch so eine Rationale für Patient Blood Management überhaupt, diese ganzen Effekte, die das eben mit sich bringt, dass man das also möglichst versucht zu vermeiden. Und dann beim Cell-Blut im Vergleich gibt es wissenschaftliche Arbeit, die sogar belegen, dass die Immunsuppression nach Transfusion geringer ausgeprägt ist, wenn man eben Cell-Blut vergleicht und Fremd-EKs, also Cell-Blut weniger ihr Immunsuppression.
Macht ja auch irgendwie Sinn.
Genau, also bleibt, kommt vom Patienten, geht zum Patienten zurück. Alles andere wäre erstmal kontraintuitiv. Genau. Also abschließendes Fazit zum Mythos Nummer 1. Cell-Saver-Blut ist von schlechter Qualität und Fremdblut unterlegen. Können wir so nicht halten, die Aussage. In den untersuchten Aspekten ist das Cell-Saver-Blut dem EK-Blut mindestens mal nicht unterlegen und teilweise aus physiologischen oder pathophysiologischen Überlegungen sogar überlegen. Da fehlt nur leider der klinische Beweis teilweise dafür in den Studien. Ja. Genau, Mythos Nummer 2. Cell-Saver-Blut wirkt blutungsfördernd, beeinträchtigt also die Gerinnung. Torben guckt schon ganz komisch. Wo kommt das denn her? Ja, also das scheint da, wo die Autoren leben, einer der bekannten, ein Mythos zu sein. Ich meine, der Funktionsmechanismus vom Cell-Saver bedingt ja, dass Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten nicht unmittelbar mit zurückgegeben werden können. Ne? Also wir trennen die Eris von allem anderen, was damit abgesaugt wurde, und geben ein hochkonzentriertes EK zurück. Das heißt, wir gleichen Gerinnungsfaktorverlust nicht aus, aber das gleicht ja auch das EK nicht aus, das klassische. Genau. Ne? Brauche ich keinem erzählen.
Wäre hoffentlich auch nichts drin eigentlich.
Genau. Dazu ist einfach eine differenzierte Gerinnungstherapie notwendig. Das konnte man eben auch in einer Meta-Analyse mit über 2200 kardiochirurgischen PatientInnen nachweisen, dass es da keinen Unterschied beim Einsatz von Plasma- und Thrombozytenkonzentraten gibt zwischen Cell-Server-Gruppe und Nicht-Cell-Server-Gruppe. Genau. Ist ja auch irgendwie logisch, dass es da jetzt keine großen Unterschiede geben sollte. Was man ein bisschen mit überlegen könnte, ist das, was Ines gerade schon eben angesprochen hat, und zwar, dass wir Heparin benutzen, um dieses gesammelte Reservoir zu antikoagulieren und da eben keine Gerinnungsaktivierung zu haben. Auch da ist es gut. Der Cell-Saver erreicht Clearance-Raten von 97% und mehr im Rahmen des Waschvorgangs, dass also das Heparin zu einem überwiegenden Teil nicht wieder zurück in die Patientinnen gelangt. Kleiner Rückstand kann bleiben, der sich auch nachweisen lässt, aber dann eben nicht zu einer klinisch signifikanten Beeinträchtigung der Gerinnung führt.
Jetzt muss man ja auch sagen, dass bei
vielen... Wie viel tun wir da nochmal rein? Also ich habe Ewigkeiten ja so ein Ding nicht mehr aufgebaut irgendwie. Wann, also du hast ja diesen großen Waschbeutel irgendwie was weiß ich, waren da 5 Liter drin irgendwie und
bei uns sind es, glaube ich, 2 Liter erstmal und dann kommen noch 5000 Heparin rein.
Und 5000 Heparin. Und jetzt, dann, wenn ich mal überlege, wie ich wasche das, also ich verteile das auf so und so viel gesammelt, gewaschenes Zeugs und dann kriege ich nachher irgendwie, was weiß ich, 250 Milliliter raus. Da ist nicht mehr viel drin, da würde ich jetzt also und allein von der Logik.
In meiner Realität, viele von den Patientinnen, die wir Cell-Saver machen, die sind eh voll antikoaguliert, also Gefäßchirurgie.
Genau.
Die haben, und ich meine, wenn man eine Herzchirurgie hat und es da einsetzt, die haben ja eh Heparinboli, die weit größer sind als das, was wir da.
Genau. Na gut, in der Orthopädie habe ich nachher ein ordentliches thrombophiles Risiko irgendwie, dass die alle nachher LAEs und Thrombosen kriegen. Also vielleicht ist es auch nicht schlecht irgendwie. Ne?
Ja, stimmt, so kann man es auch sehen.
Ja. Ja. Sagen.
Also genau, es gelangt einfach zum Großteil nicht zurück. Trotzdem werden hier zwei Situationen angeführt, in denen das trotzdem Probleme machen könnte von den AutorInnen. Zum einen im Rahmen von Massivtransfusionen mit Unterstützung des Cell-Savers, also wenn wir dann auch verkürzte oder beschleunigte Waschprogramme nehmen, die dann vielleicht nicht so effektiv sind, wie das lange Und perfekte Waschprogramm.
Ich habe noch nie was anderes als High Quality Wash. So heißt es bei unserem Gerät.
Ja, das ist das Beste. Genau. Eigentlich das Beste. Ja. Ja. Aber ich meine, dann gibst du auch FFPs und da ist auch Zitrat drin irgendwie. Also ich irgendwann.
Es, also es ist.
Ja.
Bei Massentransfusion musst du ja eh Gerinnungs.
Genau. Ja.
Therapie machen.
Ja.
Also
absolut.
Mit genau Point of Care Testung und so. Also da ist wahrscheinlich die kleinste Stellschraube dann in diesem Raum, wenn überhaupt. Ne? Und was sie auch noch anführen, dass ja auch schon kleine Heparinmengen eine Hit auslösen könnten, da müsste man halt alternative Verfahren zur Antikoagulation anwenden, aber das ist dann ja weit ab vom Standardverfahren und braucht dann einfach ein interdisziplinäres Vorgehen. Ne? Da sind dann andere Fachabteilungen bestimmt mit involviert. Und geht eben über die Standardanwendung hinaus. Und dass wir auch hier zu einem Fazit zum Mythos Nummer 2 kommen, dass der Saver-Blut blutungsfördernd wirken solle, in den meisten Fällen einfach nicht der Fall. Das wird die Gerinnung überhaupt nicht beeinflusst und Heparinrückstände selten klinisch relevant. Es kommt auf die differenzierte Gerinnungstherapie an und dann ist der Saver sicher anzuwenden. So, jetzt Mythos Nummer 3, auch das haben wir gerade schon mal angesprochen. Die Anwendung des Saver ist bei vielen Eingriffen unsicher. Damit meinen die Autorinnen den Einsatz in der Geburtshilfe mit Angst vor Fruchtwasserembolie, onkologischen Chirurgie, also Angst vor Wiederauftreten von Tumoren und Metastasen, genau, und jede Form von bakterieller Kontaminierung, die eben der Gefahr, dass eine Sepsis entstehen könnte. Ja. Und was sie da gemacht haben, ist, sich verschiedene Handlungsempfehlungen anzugucken aus verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften, unter anderem USA, Australien, Italien, Großbritannien und Irland und auch dem European Committee on Blood Transfusion, eine Empfehlung aus 2020 und der European Society of Anesthesiology and Intensive Care mit einer Empfehlung aus 2023. Und da gibt es hier eigentlich ein ziemlich homogenes Bild. Die Anwendung des Saver ist in keiner dieser drei Situationen absolut kontraindiziert. Vor allem dann nicht, wenn zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen angewendet werden. Dazu gehören zum einen der hochqualitative Waschvorgang, den wir möglichst anwenden sollen, Leukozyten-Depletionsfilter und einfach eine entsprechende antimikrobielle Therapie. Ich habe dann nochmal kurz in die Richtlinie Hämotherapie reingeguckt von 2023, die ja hier so für Deutschland gilt. Und da ist es noch so, dass drin der MRT oder die maschinelle Autotransfusion ist bei Verdacht auf bakterielle Kontamination des OP-Gebiets nicht zulässig. Und bei tumorchirurgischen Eingriffen wird eine Bestrahlung eines erstellten EKs mit 50 Gray empfohlen. Ja, auf die Bestrahlung kommen wir gleich auch nochmal kurz zu sprechen. Ja,
also ich glaube, das sind auch, also auch wenn ich das glaube, was die Autorinnen da formulieren, ist es, glaube ich, schwer durchzusetzen im klinischen Alltag mit den Chirurginnen zusammen, dass das gegen die gültige Leitlinie, dass man sagt, man setzt es da ein. Zumal ich ehrlicherweise sagen muss, zumindest bei bakterieller Kontamination, also ich habe das schon mal eingesetzt und im Nachhinein stellte sich raus, dass das halt doch eher septisch war. Okay. Und wir haben das gewaschen und zurückgegeben und zumindest ist da ein SIRS aufgetreten. Ich kann jetzt natürlich von Korrelation, Kausalität ist immer schwierig, gebe ich offen zu. Aber zumindest habe ich da direkt einen Fall im Kopf, wo ich denke, das könnte auch schiefgegangen sein.
Ja. Ja, also teilweise sprechen sich diese ganzen Fachabteilungen auch gerade zu dem kontaminierten OP-Gebiet mit no recommendations aus, also geben da keine klaren Empfehlungen. Wenn eine Empfehlung ist, dann, dass man es auch machen kann, wenn man eben dann halt ein paar spezielle Aspekte beurteilt. Aber ich glaube auch, es ist einfach so in den Köpfen drin und es wirkt so kontraintuitiv, dass das schwierig umzusetzen ist, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz zu Leukozyten-Depletionsfiltern. Die werden nochmal zwischen das fertige EK und die Patientinnen geschaltet praktisch. Also alles, was dann in den Patienten zurückgeht, wird nochmal gefiltert. Die haben so eine Porengröße von 5 bis 50 Mikrometer, verzögern einfach aufgrund dieses Filtervorgangs den Transfusionsprozess um wenige Minuten, haben dafür aber einen sehr guten Effekt. Ja. Also zwischen 97% bis 100% der Bakterien werden dadurch abgefangen. Wenn man es im Rahmen von Sektionen einsetzt, 90% der fetalen Zellen und Leukozyten. Und es kommt noch zu einer signifikanten Reduktion der malignen Zellen und deren Proliferation, wenn man es eben im Rahmen onkologischer Chirurgie einsetzt. Und das konnten dann eben auch zum Beispiel eine Meta-Analyse mit 34 Observationsstudien nachweisen, dass beim Einsatz des Cell-Savers bei verschiedenen Tumor-OPs im Vergleich mit dem Einsatz von Fremd-EK bzw. gar keiner Transfusion keine erhöhte Mortalität vorlag. Und der Einsatz des Cell-Savers war tatsächlich mit einem geringeren Wiederauftreten des Tumors und weniger Metastasierung assoziiert. Also ja, da haben wir sogar positive Effekte. Kann sein. Weil, was sie hier dann auch eben auch noch anführen, Tumorzellen sind ja ohnehin vor, während und auch nach der Manipulation am Tumor im Blutkreislauf vorhanden. Ja. Zum Glück hat wohl nur ein äußerst geringer Anteil dieser Zellen überhaupt die Fähigkeit, eine Metastase zu bilden. Und dann fällt eben auch die Rückführung einer kleinen Menge Tumorzellen, wenn überhaupt, über den Cell-Saver nicht wirklich klinisch ins Gewicht, ne?
Ja.
Dass sie dann hier sagen, dass die Bestrahlung von mit Cell-Saver hergestellten EKs als wahrscheinlich unnötig anzusehen ist. Also
super spannend.
Genau.
Also wirklich super spannend.
Auch hier wieder eine Abweichung von dem, was wir in unseren Leitlinien haben. Genau, dann noch kurz zu Fruchtwasserembolie. Das ist an sich ja zum Glück eine seltene Sache und es gibt wohl keine Fallberichte, die eine Fruchtwasserembolie unter dem Einsatz eines Cell-Savers beschreiben. Und es ist ja auch in den PPH-Algorithmen drin, der Cell-Saver irgendwann später, dass man ihn dann wirklich bei großen Verlusten einsetzt. Ich glaube, das ist auch so in den Köpfen drin und da würde sich jetzt auch keiner querstellen dann hoffentlich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde, da ist es halt krass, den Punkt abzupassen, weil man macht so viele, gerade also auch semi-eilige Sektionen und dann den Punkt zu passen, jetzt nehmen wir den Cell-Saver, dann ist es dann ist meistens schon wirklich viel Blut im Sauger und das Kind in den Brunnen gefallen, um das so zu formulieren.
Wer schon hatte das Blut im Cell-Saver?
Ja, also im Endeffekt, aber ist bei jedem Aufbauen, da ist ja einfach auch ein Kostenfaktor. Mhm. Wenn du nur das Sammelding bei jeder Sektio aufbaust, das ist ja schon Geld, weil wie oft sind es denn doch nur 300, 400 Milliliter?
Mhm. Auf jeden Fall.
Und
ja, das ist bestimmt schwer zu differenzieren, da die richtigen rauszufischen, wo es dann Sinn macht. Ne?
Und dann auch die Manpower zu haben, es aufzubauen. Also wenn du sie...
Ja,
dann auch. Auch.
Ja. Genau, also kommen wir auch hier zu einem kleinen Fazit zum Mythos Nummer 4. Die Anwendung des Cell-Savers ist bei vielen Eingreifen unsicher. Wie gesagt, keine absolute Kontraindikation für den Einsatz in der Geburtshilfe, onkologischer Chirurgie oder bei kontaminiertem OP-Feld, zumindest laut dieser Arbeit. Hilfsmittel sollten genutzt werden, sprich Leukozyten-Depletionsfilter und eine entsprechende antimikrobielle Therapie. Und es kann einfach im Einzelfall eine hilfreiche Sache sein. Da jetzt pauschale Aussagen zu treffen, ist bestimmt schwierig. So, und jetzt, Torben hat es gerade auch nochmal angesprochen, die Kosteneffizienz, das ist nämlich Mythos Nummer 5. Der Einsatz des Cell-Savers ist nicht kosteneffizient. Das ist bestimmt schwierig, irgendwie rauszufinden, jetzt von der Maßnahme, wie effizient ist es wirklich, wie viel kostet es, wie viel bringt es. Auch hier sind jetzt, wie gesagt, die Zahlen überwiegend aus den USA und bestimmt nicht ohne weiteres auf Deutschland zu übertragen, ne? Anderes Gesundheitssystem, andere Finanzierung. Und ich meine, die haben ja auch andere EK-Größen. Da müsst ihr mir jetzt kurz helfen.
Also auf jeden Fall haben die Amerikaner auch Vollblut. Ob die K-Größe an sich anders ist, weiß ich gar nicht, ehrlich. Also es gibt
keine Ahnung.
Gibt in den USA auf jeden Fall, das ist ja in Deutschland quasi verboten.
Ja. Weil da ist doch immer irgendwie, wir machen ja 4 zu 1.
Genau.
Und die machen noch aber.
Aber das liegt an den Thrombozytenkonzentraten, weil die nicht, die haben keine gepoolten.
Okay.
Und bei uns ist die Konzentration in den Thrombokonzentraten höher
an
Thrombozyten. Dann deswegen machen wir 4 zu 4 zu 1, 4 zu 4 zu 1 und die machen 2 zu 2 zu 1.
Ah, okay, alles klar. Dann kommt es in Ritz da ja gut. Ja. Dann habe ich nichts gesagt. Auf jeden Fall ist es aber einfach schwer zu vergleichen, ne? Trotzdem vielleicht mal ein Beispiel hier aus 2007. Da wurden Kosten bestimmt für Cell-Saver EKs, also pro transplantierten EK, wenn man das jährlich etwa 2500 Mal angewandt hat, also 2500 Waschungen, was ja schon viel ist, super Menge viel. Also
kommen wir bei uns in der Klinik nicht annähernd drauf.
Also wir auch nicht. Und dann lag das so bei 89 US-Dollar. Dazu im Vergleich Kosten für ein Fremd-EK zwischen 200 und 300 US-Dollar. Dann,
das ist aber bei uns günstiger, oder?
Bei uns günstiger. Also als ich angefangen habe, das kann jetzt mittlerweile auch teurer geworden sein, als ich angefangen habe, hat ein EK 96 Euro gekostet. Das konnte ich mir ganz gut merken.
Sehr gut.
Okay. Ja, also da ist einfach schwer, einen Vergleich herzustellen. Ne? Die führen dann noch weitere Studien an, die Kosteneffizienz belegen.
Aber das ist eine richtige Waschung, von der du jetzt sprichst. Also nicht nur die Glocke, wo ich sammle.
Voll erstellt ist. Also einmal das ganze Spaß durch. Genau. Sie sagen aber auch hier selber, der Einsatz vom Cell-Saver ist dann eben sinnvoll, wenn ein großer Blutverlust erwartet wird. Und so macht man es ja auch in der täglichen Routine. Das wird nicht bei jedem Fall hier.
Also bei 500 Milliliter Waschung bei unseren Geräten, das ist ja sehr gerätespezifisch, kommt nicht viel bei rum. Also du brauchst halt schon so fast einen Liter, damit es sich lohnt.
Ja, also Sie sprechen hier von mindestens 10% antizipiertem Blutverlust.
Ja.
Das ist ja so irgendwas zwischen einem halben und, ne? Ja. Also ein bisschen mehr dann vielleicht doch, aber genau.
Aber so eine Frau mit 5 Litern, das kommt ja ganz gut hin.
Ja, genau. Dann
also.
Daraus. Und was auch Sie hier anführen, genau wie du gerade eben, Torben, diesen erstmal Sammeln-Ansatz, das heißt, ich baue das Gerät auf, aber nur das Reservoir, sammel erstmal, guck, wie viel kriege ich raus, lohnt sich's oder nicht, und dann kann ich immer noch die Glocke einsetzen und waschen. weil das jetzt schon der teure Aspekt ist, ja, an dem ganzen Spaß. Ne?
Und man muss auch so ein bisschen seine Klinik kennen. Also es gibt ja, also ich finde auch dieses pauschale Wirbelsäulen, Hüften, das ist also nicht nur von der Klinik, sondern auch vom Operateur abhängig. Ja, also voll, ich kann da ganz unterschiedlich
herangehen. So ist, ja. Ja, genau. Das heißt, wir kommen auch hier zu einem Fazit, zum Mythos Nummer 5. Einsatz des Cell-Savers ist nicht kosteneffizient. Wenn die Indikation stimmt, dann ist es ein kosteneffizientes und auch sinnvolles Verfahren. Im Zweifel erstmal sammeln und dann weiterschauen. Womit wir eben zu einer Zusammenfassung kommen. Alle Mythen eigentlich widerlegt. Ne? Der Cell-Saver ist und bleibt ein wertvolles Tool im Rahmen des Patient Blood Managements, wenn die Indikation stimmt. Und wenn man sich mal irgendwie rechtfertigen muss, dann ist das Paper hier in den Shownotes verlinkt.
Super gut, also wirklich richtig gut.
Ja, sehr interessant.
Super spannend, vielen, vielen Dank. Und ich finde, es ist halt auch das, was wir am praktisch machen können, weil wir haben ja die ganzen anderen Sachen beim Patient Blood Management sind ja häufig, du musst die Patientin 2 Wochen vorher sehen, um es überhaupt anzuwenden, damit die Eisengabe, ich weiß, es gibt auch Arbeiten, die sagen, die Eisengabe macht sogar einen Tag vor der OP Sinn, aber die ganzen Langzeitstudien sind ja lange Zeit vorher. Dann orales Eisen, was günstig ist, aber schlecht resorbiert wird, versus Injekteisen, was halt einfach teuer ist, leider.
Ja. Ja, das ist die Schraube, oder die, wie sagt man, da können wir ansetzen.
Ja, genau.
Ich komme nicht auf das Wort.
Sag mal, Dana, wie das Sprichwort ist.
Die, ich will Schraubstelle sagen, aber so heißt es auf jeden Fall nicht.
Die Schraubzwinge.
Nee. Ja, die Daumenschraube.
Stellschraube.
Stellschraube, danke schön. Das wollte ich sagen, ja. Ja, genau. Ach so. Das war's zum...
Ich würde sagen, damit haben wir unser erstes Codewort. Das erste Codewort ist Stellschraube.
Sehr gut. Ja, das gefällt mir.
Oder Schraubzwinge.
Stellschraube ist gut, das ist auch so schön unfallchirurgisches.
Ja, und die muss ja immer wieder raus.
Nee. Alle abgeholt hier. Ja, das war's zum Cell-Saver.
Cool.
Gut. Ich will mich nochmal ganz allgemein mit Ketamin im Status Epilepticus beschäftigen. Also Status Epilepticus ist einfach etwas, was in meinem klinischen Alltag gar nicht so selten ist. Zum einen auf dem NDF, zum anderen habe ich einfach eine Intensivstation, in der wir die neurologischen Patienten mitbetreuen und unsere Neurologie ist nicht ganz klein. Jetzt könnte man sagen, ist doch ganz einfach, gibt doch eine Leitlinie dazu. Naja, Leitlinie Status Epilepticus bei Erwachsenen ist im Juni diesen Jahres abgelaufen und bisher noch nicht wieder erneuert worden. Außerdem wissen wir ja auch, was in einer 5 Jahre alten Leitlinie drinne steht, ist irgendwie die Evidenz von vor 6, 7 Jahren, also schwierig. Definition vom Status Epilepticus, kennt ihr den?
Länger als 5 Minuten anhaltender generalisiert Krankanfall.
Sehr gut. Oder?
Länger fokal als 10 Minuten, wenn es fokal angefangen hat.
Ja.
Oder wenn du zwischen den Krämpfen nicht ausreichend Erholungszeit hast. Ne?
Genau, wenn sie nicht den vorigen neurologischen Status, also den präiktalen neurologischen Status nicht wieder erlangen.
Ja.
Präiktal.
Ja. Was ist die Akuttherapie in der ersten Stufe? Es gibt Eskalationsstufen 1 bis 3.
Benzos,
ja. Richtig, absolut. Da wird alles aufgeführt in der Leitlinie, was es so gibt. Lorazepam 0,1 Milligramm pro Kilo, also Tavor maximal 4 Milligramm. Klonazepam 0,015 Milligramm pro Kilogramm, maximal 1 Milligramm. Mida, das ist das, was, glaube ich, mittlerweile am häufigsten verwendet wird, zumindest auf Intensivstationen und auf dem NEF. 0,2 Milligramm pro Kilo, maximal 10 Milligramm und Diazepam auch 0,2 Milligramm pro Kilo, auch maximal 10 Milligramm. Jeweils IV, jeweils mit einer Wiederholung, wenn es nicht nach 10 Minuten nach Gabe sistiert hat, der Krampf. Genau, beim 70-Kilo-Patienten sind wir eigentlich immer bei der maximalen Dosis, also sowohl bei Mida bei 10 Milligramm als auch bei Lorazepam oder Klonazepam. Ich muss zugeben, dass ich mir viele Situationen einfallen, in der ich oder wenn ich in einer Notaufnahme oder auf einer Intensivstation war, meine Kollegin das unterdosiert haben, muss man ehrlich sagen. Also, dass nicht die vollen 10 Milligramm Mida ausgeschöpft werden, sondern nur 3, 4 Milligramm. Wenn es wirkt, dann ist ja auch alles gut. Aber wenn es nicht reicht, sollte man halt schon die Maximaldosis ausreizen. Und das wird häufig nicht gemacht. Und man muss ja ehrlich sagen, mit einer Wiederholung 20 Milligramm Mida ist auch schon ein Wort. Ne?
Ja.
Also, ja. Das muss man erstmal machen. Ja, ich tendiere zu Mida. Ich glaube, das ist aber so eine anästhesiologische Sache, weil man es dann doch irgendwie am besten kennt und am häufigsten benutzt. Aber es hat natürlich noch andere Vorteile. Es ist lipophil und wir können es über nahezu jeden Weg geben. Also die Patientinnen im Status, gerade präklinisch, tun uns ja selten den Gefallen, dass sie schon irgendwie einen Zugang mitbringen. Und die Anlage unterm generalisierten Krampfanfall, die gestaltet sich ja doch manchmal ein bisschen schwieriger. Da kann man aber auch super IM geben. Das ist meine erste Option. Krampf, aber 10 bis 15 Milligramm. Warum lieber IM als intranasal? Ich finde, dass es tatsächlich im Krampfen nasal echt schwierig ist zu applizieren, wenn der Kopf sich mitbewegt. Aber das ist eine ganz persönliche Sache. Intranasal und theoretisch auch rektal sind Alternativen und können genauso gut angewendet werden. Ist einfach eine persönliche Präferenz, weil ich das Gefühl habe, 10 Milligramm IM geht relativ schnell und Oberarm oder Oberschenkel komme ich ganz gut ran. Es gibt übrigens auch Midazolam-Nasensprays, das war mir nicht bewusst, weil sie mir noch nie, und die haben sogar 25 Milligramm pro Milliliter, also die sind nochmal deutlich höher dosiert. Scheinen teuer zu sein, weil ich habe weder auf Intensiv noch auf unserer ECU noch im Rettungsdienst.
Also in Paula
nickt ganz in der
Schweiz.
In der Schweiz
wohl vorhanden.
Die Schweiz.
Die hat alles.
Wie viel Milliliter kommen denn
Hab ich nicht nachgelesen, weiß ich nicht.
So ein Sprühstoß raus, also weil...
Aber, also, selbst wenn es ein Milliliter ist, glaube ich nicht, aber selbst wenn es einer wäre, wäre das ja in Ordnung, so von der Dosierung her.
Ja, ja, also es ist eher so eine Interessensfrage, wie viel ich dann da appliziere mit so einem... Weißt du das, Paula? Bist du da informiert?
Ich weiß nicht ganz genau, wie viel da rauskommt. Ich hätte jetzt auch auf einen Milliliter getippt, so grob. Aber es ist so, dass wir das als, also bei denen mit bekannten Krampfanfällen, dass wir das als Bedarfsmedikation für die Normalstation manchmal verordnen, wenn die halt immer und immer wieder krampfen, dass die Pflege dann schon was hat als Erstangriff. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und dann wird das halt so ein bis zwei Sprühstoßweise verordnet.
Und dann aber nur für die Station oder auch für den Hausgebrauch dann? Also
auch für den Hausgebrauch.
Okay.
Ja. Cool. Funktioniert sehr gut, meiner Erfahrung nach.
Mhm. Ja, spannend. Also ich nehme dann, wenn ich es IN gebe, also intranasal, nehme ich tatsächlich genau wie IM das dicke Mieder, also 15 Milligramm auf 3 Milliliter und gebe dann eigentlich unverdünnt je Nasenloch 1,5 Milliliter. Viel mehr kann pro Nasenloch sowieso. Manche sagen 1 Milliliter, manche sagen beim Erwachsenen 1,5. Aber mehr als 1,5 kann sicher nicht resorbiert werden. Ja. Es gibt übrigens keine Studien, das fand ich spannend. Also ich habe einen Review-Artikel und die Leitlinie durchgeguckt. Die Leitlinie, wie gesagt, abgelaufen. Aber es gibt keine Studie, die die Überlegenheit eines Benzos gegenüber dem anderen beweisen. Also auch jetzt, wenn Neurologen, Neurologinnen eher zu Clonazepam oder sowas tendieren, bewiesen ist da gar nichts. Das sind immer so kleinere Vergleiche, aber immer nur zwischen Einzelnen. Und auch da eine klare Überlegenheit scheint es da nicht zu geben. Am Ende scheinen wir GABA aktivieren zu müssen. Die besten Daten, die gibt's wohl für MIDA-IM. Tatsächlich, und Lorazepam, aber wie gesagt, ohne klare Überlegenheit. Ja. Was ist, wenn das alles nicht wirkt? Obwohl wir ausreichend davon gegeben haben. Ja. Stufe 2. Wisst ihr es?
Hatte jetzt gedacht, Levetiracetam.
Ja. Genau, Keppra. Ja, also meistens ja doch noch Keppra genannt. 60 Milligramm pro Kilogramm, maximal 4,5 Gramm. Der Wirkmechanismus ist übrigens nicht klar geklärt. Am ehesten inhibiert es Glutamat- und Calciumfreisetzung. Kontraindikationen außer Allergien keine, das ist noch natürlich ganz praktisch. Wir haben das mittlerweile auf dem NEF. Wisst ihr, wie das bei euch aussieht?
Ja. Nein.
Okay, also in Marburg ist es auf dem NEF drauf.
Ich meine bei uns aktuell nicht.
Göttingen scheinbar eher nicht.
Aber ich will meine Hand nicht ins Feuer legen.
Ines in Zelle schüttelt auch den Kopf.
Wir müssen gleich in der Notaufnahme um die Ecke liegen. Also.
Ja, in der Notaufnahme ist klar, aber ich finde, Stufe 2 ist im Rettungsdienst halt, also wir haben es auch relativ frisch drauf, seit ungefähr 1,5 Jahren. Aber es ist Stufe 2 und häufig in der Präklinik quasi schwer zugänglich. Auch die Alternativen von Stufe 2, Valproat, eigentlich präklinisch nie verfügbar und hat auch einige Kontraindikationen, muss man sagen. Das ist bei Valproat schwierig, Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, kann die Blutbildung im Knochenmark beeinträchtigen und über eine Enzyminduktion oder Interaktion mit anderen Medikamenten hat es also ein quasi unübersehbares Interaktionsspektrum, also was unübersehbar, aber zumindest für die Notfallsituation nur schwer. Valproat, auch da den Wirkmechanismus, weil ich es aus Interesse beim Erarbeiten von dem Ganzen nachgelesen habe, auch nicht ganz geklärt, finde ich ja spannend, wie viel, bei wie vielen Medikamenten man gar nicht so richtig weiß. Am ehesten Inhibition von Ionenkanälen und es verhindert den Abbau von GABA. Also im Endeffekt macht es auch eine GABA-Aktivierung, indem einfach der Abbau inhibiert wird. Und dann gibt es noch Phosphenytoin. Das ist in Deutschland zugelassen, aber nicht auf dem Markt. Es gibt allerdings, ich habe es auch nachgelesen, der Deutsche Apothekerbund sagt, es könnte ab Januar 2026 verfügbar sein. Also könnte.
Könnte.
Ja, und dann bleibt noch Lacosamid. Wir haben in der Präklinik halt, also ich von Stufe 2, ich glaube in der Praxis wird hauptsächlich Levetiracetam eingesetzt. Das ist, glaube ich, im klinischen Setting gut etabliert. Im präklinischen Setting fällt Stufe 2 fast komplett weg, wenn man nicht gerade das Levetiracetam auf dem NER fährt, wo man tatsächlich laut der Leitlinie und auch laut den Studien drüber nachdenken müsste, ob man das nicht darauf verlastet, weil Status Epilepticus ist ja nun nicht ein ganz so seltenes Krankheitsbild. Genau. Und Stufe 3, Dana hat das vorhin im Endeffekt schon für Kinder gesagt, Intubationsnarkose mit, und in der Leitlinie für Erwachsene lassen sie es übrigens komplett offen, egal ob Propofol, Thiopental, Midazolam, Hauptsache maximale GABA-Stimulation. Wird auch nicht mehr gewertet. Früher war Thiopental ja mal ein bisschen bevorzugt. Das wird in der aktuellen Version gar nicht mehr gewertet. Kommen wir jetzt zu meinem Paper. Der Titel des Papers ist Midazolam and Ketamin for Convulsive Status Epilepticus in the Out-of-Hospital Setting, also im Präklinischen. Insofern wichtig, weil hier Stufe 2 ja so wenig verfügbar ist. Mhm. Deswegen habe ich da drauf. Das Ganze ist erschienen in Annals of Emergency Medicine im April 20. Das Ganze wurde in Florida, also IMS-System, und die Daten wurden gesammelt zwischen August 2015 bis August 2024, also über einen relativ langen Zeitraum. Und gemäß deren Protokoll erhielten die Patientinnen, die im Status sind, Mida und dann eine zweite Dosis. Und bis 2017 war das eine zweite Dosis Mida. Und ab 2017 wurde denen freigestellt, ob sie eine zweite Dosis Mida geben oder Ketamin als zweite Dosis. Und die Daten wurden dann aus den elektronischen Protokollen extrahiert und händisch validiert. Population, Inklusionskriterien, alle Patientinnen und Patienten mit einem Status, die eine zweite Dosis erhalten haben, egal ob Keta oder Mida. Exklusion, warum auch immer, Lufttransport, andere Gründe wie Hypoglykämie für den Status, also wenn das festgestellt wurden. Und es wurden keine Patientinnen und Patienten wiederholt in die Studie eingeschlossen. Also wenn sie während dieses Zeitraums zweimal im Status waren, wurden sie nur einmal eingeschlossen. Intervention, 100 Milligramm Ketamin, IV, IM, IN oder IO, wenn das Mida versagte. Kontrolle, die zweite Dosis Mida erhalten haben. Man muss jetzt sagen, das ist natürlich keine saubere Kontrollgruppe. Also ich meine, das wurde ja von den Leuten selbst entschieden. Wir haben keine Randomisierung. Wir haben auch keine klare Pre-Post-Analyse, weil ja beides möglich war. Also sicherlich kein richtig gutes Studiendesign, aber pragmatisch. Outcome, Beendigung des Anfalls. Wobei es hier, komme ich auch noch in Kritik zu, rein klinisch beurteilt wurde. Es wurde kein EEG aufgezeichnet, es wurde auch nicht später in Krankenhausakten geguckt. Es war einfach nur, hat der Paramedic vor Ort gesagt, der Krampfanfall ist jetzt beendet. 2610 Patientinnen wurden eingeschlossen, von denen aber nur 688 eine zweite Dosis Mida oder Keta bekommen haben, also die dann ausgewertet wurden. Genau. 80% haben nach der zweiten Dosis Mida aufgehört zu krampfen und 94,4%, wenn die zweite Dosis Ketamin war. Das ist signifikant. Ketamin wurde dann auch noch nach Zugangsweg analysiert. IV kam es in 96% zu einer Beendigung des Krampfes, IO zu 100%, wobei es nur 6 Leute waren, die das IO gekriegt haben, also kleine Gruppe, IM 93,3% und intranasal nur 77,8% beim Ketamin. Aber auch hier kleine Gruppen, also eigentlich ist nur IV so richtig auswertbar. Aber die Ergebnisse. Mit Ketamin wurden signifikant mehr Anfälle beendet. Ketamin war nicht mit höheren Intubationsraten oder Komplikationen verbunden. Und Ketamin ist variabel vom Applikationsweg, wobei IV und IO etwas überlegen scheint bei kleinerer Gruppe. Stärken, ich finde es hochrelevant. Ich finde, das ist ein pragmatisches Design. Über Propensity Matching wurden die Gruppen vergleichbar gemacht. Propensity Matching heißt, man sucht halt Patientinnen mit vergleichbarer Schwere an Grunderkrankungen raus und matcht die, um das Bias zu minimieren. Das waren standardisierte Protokolle. So, Propensity Matching habe ich noch so ein bisschen nachgelesen. Kennt ihr den Fluch der Dimensionalität?
Der Fluch der was?
Dimensionalität.
Ich kenne den Fluch der Karibik.
Dimensionalität, das wurde von einem Mathematiker beschrieben und der sagt halt, dass mit jeder Dimension, die hinzukommt, also Dimensionen wie Vorerkrankung und so, es ist, wie nennt man das, deutlich schwieriger wird, Kausalität herzustellen. Deswegen versucht man über Propensity Matching halt möglichst wenig Dimensionen zu haben, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass es eine Kausalität gibt.
Ganz wichtig, das müsst ihr euch jetzt merken, weil dann brauche ich es bei meiner Studie nicht zu erklären.
Schwächen der Studie ist retrospektiv und wir haben halt keine klare Kontrollgruppe. Das stört mich am meisten, dass das gar nicht klar getrennt ist. Vorerkrankungen wurden nicht aus Krankenhausakten oder so rausgesucht, sondern nur das, was der Paramedic vor Ort aufgeschrieben hat. Also es waren, wurden rein die Protokolle ausgewertet. Wenn man so selbst im Rettungsdienst und in der Klinik tätig war, sind die Daten oder die Sachen, die man von draußen mitbringt, meistens doch eher lückenhaft, wenn nicht gerade
datengeschützt durch schreckliche Schrift.
Ja. In den neuen Jahren könnten natürlich auch noch andere Änderungen im Management das Outcome beeinflusst haben, das ist ja schon ein relativ langer Zeitraum. Genau, andere unberücksichtigte Faktoren, die das Propensity Matching nicht gehabt hat, könnten auch noch verzerrt haben. Es ist nicht objektiviert, ob der Krampf beendet ist, also es ist eine rein klinische Entscheidung. Da wäre in den innerklinischen Studien wird eigentlich immer ein EEG gemacht, um das zu zeigen, ist halt nochmal ein bisschen. Und was ich wirklich schade finde, weil es die Studie, glaube ich, echt aufgewertet hat, wenn man noch ein In-Hospital-Follow-up gemacht hätte. Weiß nicht, wie aufwendig das für die gewesen wäre, aber ich glaube, das wäre schon noch cool gewesen, wenn man irgendwie so eine 10-Tage-Verlauf oder so gehabt hätte.
Aber so einen nicht-konvulsiven Status irgendwie wäre. Und den zu übersehen, wäre trotzdem doof irgendwie.
Ja, oder auch, wenn man einfach geguckt hätte, wie ist die Komplikationsrate, denn das war ja wirklich nur bis zur Abgabe der Notaufnahme. Vielleicht wurden denn die ganzen Ketamin-Leute in der Notaufnahme noch intubiert. Glaube ich nicht, aber genau. Ja, dazu noch nur Florida und es wurde nicht richtig gesagt, ob die Dosen wirklich ausreichend hoch waren. Also wurde wirklich immer die 10 Milligramm Mida oder was auch immer in deren Protokoll stand ausgereizt oder war die erste Dosis, war immer nur von erster und zweiter Dosis in der Studie die Rede. Kann ich nicht sicher sagen. Ich habe aber auch im Appendix nichts gefunden, wo die Höhe der Dosis gesagt wurde. Genau. Autorenschlussfolgerung, mehr Krampfbeendigung mit Ketamin als mit Mida alleine. Und das würde ich auch so sagen. In der aktuellen Leitlinie steht Ketamin als Erwäge drin, also als Erwäge beim therapierefraktären Krampf. Ich persönlich denke, wenn Levetiracetam verfügbar ist, dann ist das sicherlich der Mittel der Weg. Aber wenn das nicht verfügbar ist oder auch mit dem Levetiracetam nicht beendet wird, sollte man an Ketamin denken, bevor man intubiert. Das gibt die Leitlinie nicht her, aber ich meine, in der Studie wird ganz klar gesagt, keine höheren Intubationsquoten. Warum nicht noch, um den Pfeil im Köcher nochmal zu bemühen, den Pfeil im Köcher nutzen und einmal das Ketamin probieren, bevor man die Intubationsnarkose macht.
Auf jeden Fall.
Und es macht für mich so viel Sinn, weil ich habe ja deswegen die Wirkmechanismen rausgesucht. Alles wirkt sonst über GABA und irgendeine Ionenkanalinhibierung und Keta hat halt über NMDA einen ganz anderen Wirkmechanismus. Also es macht so, ist so sinnvoll, noch das nochmal auszuprobieren. Auszuprobieren. Und dazu ist Ketamin einfach ein Medikament, was wir in der Notfallmedizin einfach gut kennen. Also und auch, es ist ja einfach auch gut erforscht. Wir wissen relativ genau, was es kann und was es nicht kann. Oder beziehungsweise, was die Komplikationen sind. So. Ja. Oh. Das war meine zweite Studie.
Dann mache ich gleich weiter und hänge mich einfach da hinten dran. Kommen wir mal wieder zu was ganz anderem. Mitgebracht habe ich Serotonic Antidepressants are associated with increased acute bleeding events following femur fracture fixation. A nationwide matched cohort analysis of 5,477 patients. Kommt aus, wieder mal wieder aus Injury und ist von Luc Fortier, würde ich es jetzt aussprechen, und anderen aus Cleveland, USA, aus März diesen Jahres. Was wurde in dieser Studie gemacht? In einer retrospektiven Kohortenstudie wurden aus einem, dem sogenannten TriNetX Global Federated Research Network aus den USA Daten von Patienten mit proximalen Femurfrakturen, die über 18 Jahre alt waren, ausgelesen. Und dabei wurden 5.477 Patienten mit einer Therapie, die entweder zum Beispiel ein selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder ein Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer genommen haben, mit Patienten gematcht, die genau diese Therapie nicht bekommen haben. Und quasi wurden gematcht, auch in, auch als Tool sozusagen in diesen TriNetX-Plattformen sozusagen vorhanden. Und dann wurde geschaut, ob das zur postoperativen Anämie, zum HB-Wertabfall, Transfusionswahrscheinlichkeit kommt und das im Rahmen entweder direkt perioperativ, also am OP-Tag oder vom 1. bis 7. Tag oder vom 7. bis 30. Tag wurde betrachtet. Und dann hat's, wie ist man darauf gekommen? Man weiß, dass heutzutage, dass diese SSRI und SNRIs gerinnungsbeeinflussende Eigenschaften haben. Deswegen habe ich auch diese Studie ausgesucht, um da einmal nochmal wieder darauf hinzuweisen, dass man hier ein bisschen im Hinterkopf haben ja, haben sollte, um zu gucken, ob da postoperative Komplikationen mit einhergehen. Man geht vor allen Dingen davon aus, dass die gerinnungsbeeinflussende Wirkung darauf beruht, dass die Thrombozytenfunktion beeinflusst wird, weil nämlich Serotonin bekanntlich die Thrombozytenaggregation fördert. Und wenn ich das natürlich wegnehme, habe ich dementsprechend dann natürlich die Beeinflussung dazu. Jetzt hat man diese Daten ausgewertet und hat gezeigt sozusagen, dass diese gematchten Daten am direkt am OP-Tag keinen signifikanten Unterschied gezeigt hatte bei diesen Blutungskomplikationen. Aber anders wurde es schon am Tag 1 bis 7. Jetzt hatte sich gezeigt, dass eine postoperative Anämie in 18% der Fällen bei den Patienten, die die antidepressive Medikation erhalten haben, gegenüber 16%, die sie nicht erhalten haben. Also immer jetzt die erste Prozentzahl, sage ich, die ist meistens höher jetzt irgendwie, ne? Sind die Medikation ja hatten und die anderen halt nicht. Beim HB-Wert unter 7 tatsächlich 29% der Patienten versus 24% der Patienten, also auch deutlicher signifikanter Unterschied. Und Transfusionswahrscheinlichkeit bei 9,5% versus 8%. Also da waren signifikante Unterschiede, gerade halt im frühen postoperativen Setting. Im Tag 1 bis 7. Also schon finde das schon relevant.
Ja.
In den Tagen 7 bis 30 zeigte sich wiederum genau wie am operativen Tag kein wesentlicher signifikanter Unterschied. Auch hat man keinen wesentlichen Unterschied, als man zum Beispiel Seromhäufigkeiten, Hämatomhäufigkeiten und Revisionsoperationen ja, betrachtet hat, gefunden. Also dementsprechend, jetzt, was kann man daraus schließen? Es ist ja nicht so, dass man jetzt diesen Patienten, ich sag mal, proximale Femurfrakturen so richtig planbar sind sie nicht, muss man ja so sagen. Dementsprechend würden wir diesem Patienten jetzt irgendwie seine Medikation wegnehmen. Nee, also würde ich auch nicht machen, muss man ja so sagen. Weil was kann passieren, wenn ich dem jetzt akut sozusagen sein SSRI oder SSNRI oder ähnliches nehme? Es kann halt zum Antidepressant Discontinuating Syndrome oder antidepressive Absetzphänomen kommen. Das ist ungefähr 20% der Fälle, wenn ich das akut, wie gesagt, schnell absetze. Ist assoziiert mit grippeähnlichen Symptomen, auch noch mit Übelkeit, Sensibilitätsstörung und in schweren Fällen auch mit einer erhöhten Suizidrate. Und natürlich kann sich so ja die Depression oder die Angststörung oder ähnliches verschlechtern, wenn ich das schnell absetze. Umstellen, natürlich, es ist ja kein elektiver Eingriff, den ich jetzt hier durchführe, irgendwie macht man ja auch sozusagen, macht keinen Sinn sozusagen im auf eine andere Medikation umzustellen. Genauso sind zum Beispiel Medikamente wie zum Beispiel die Trizyklika oder ähnliches mit deutlich mehr Komplikationen ja, vergesellschaftet als jetzt diese Medikation. Dementsprechend würde ich es einfach sozusagen als Risikofaktor im Hinterkopf behalten. Ne? Es sind ja viele Medikamente, die man gar nicht so richtig doll auf dem Schirm hat, die aber deutlich zu... Also, ja. Torben, da habe ich vor ein paar Jahren mal drüber gesprochen. Hat er wieder nicht zugehört.
Ja, oder ist es irgendwie...
ist ein bisschen untergegangen.
Hinten wieder rausgefallen.
Also genau, die gehören ja dazu, denn ja, teilweise die NSAR, ne, die ja auch eine Thrombozytenfunktionsstörung machen können. Viele von diesen ganzen naturheilkundlichen Geschichten, Ginkgo und ja. Ananasextrakt und Konsorten, Knoblauchextrakt und ähnliches, die man gar nicht so doll auf dem Schirm hat, aber die ganz schön Komplikationen machen können. Und ich finde diese Daten jetzt hier von, jetzt sind es natürlich auch Werte, natürlich retrospektiv mit Limitationen, muss man einfach so sagen. Die sind halt aus dieser komischen, ja, aus diesen Research Network halt entnommen, ne? Und man muss halt also sagen, jetzt klar, wenn die auch noch irgendwelche Co-Founding-Variablen natürlich ja. auch haben, die man jetzt nicht alle auf dem Schirm hat. Genauso wurde ja auch nie ein Spiegel bestimmt jetzt von diesen Medikamenten, ob die überhaupt irgendwie ja garantiert genommen wurden von den Patienten, ob die Medikamenten adherent waren oder ja. ähnliches. Da hat man natürlich ein gewisses Risiko mit drin irgendwie. Das, ja. Ja. Aber ich finde sie schon relativ beachtlich, also muss man einfach so sagen.
Auf jeden Fall.
Und dementsprechend geht einfach davon aus, dass wenn euer Patient jetzt halt tatsächlich sowas einnimmt, dass es halt mit einer erhöhten Transfusionswahrscheinlichkeit und einer höheren Anämierate und ähnliches einhergeht irgendwie. Und das sind jetzt ja rein nur Daten von hier proximalen Femurfrakturen. Also die ja. haben jetzt ausgeschlossen natürlich die eh schon geplant waren für eine TEP oder ähnliches, schon schwer Beschwerden ja. hatten. Ja.
Ja.
Einmal nur so sozusagen als Wiederauffrischung.
So, dann ist Paula dran.
Genau, dann kommen wir zu meiner zweiten Studie. Und zwar geht es um Kaffee. Es ist eigentlich keine anästhesiologisch intensiv- und notfallmedizinische Studie und ich habe sie trotzdem mitgebracht, weil Kaffee in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle spielt. Jetzt ist die Frage, ist Kaffee proarrhythmogen? Wer von euch trinkt denn regelmäßig Kaffee? Und wären die KaffeetrinkerInnen, ja genau, ihr seht es gerade nicht, aber Annalena hat gerade eine Kaffeetasse in der Hand. Wer von den KaffeetrinkerInnen unter euch wäre denn bereit, ein halbes Jahr auf Kaffee zu verzichten? Und wer von den Nicht-Kaffeetrinkern wäre gewillt, ein halbes Jahr lang Kaffee zu trinken für eine Studie?
Kommt drauf an, kriege ich das gesponsert?
Irgendwie? Ich Geld dafür, wenn ich keinen Kaffee trinke.
Ja genau, das ist jetzt auch so die Frage.
Ich glaube nicht, nein.
Also ich mag kein Energy auf jeden Fall.
Genau, du darfst keinen Kaffee trinken und auch keinen anderen koffeinhaltigen Getränke.
Auch kein Schwarztee?
Nee.
Boah.
War alles auch keine heiße Schokolade, es war alles ausgeschlossen.
Was heiße Schokolade hat
ja.
Okay, wow.
Dann bin ich raus, also.
Okay, wir sind uns einig, es
okay,
ist schwierig.
Mate auch nicht.
Nein, nichts mit Koffein.
Cola?
Nein.
Okay, wow. Ist schwierig. Ich bin raus.
Das ist wirklich schwierig.
Ich bin raus. Okay. Kommen wir zu meiner Studie.
Jetzt kommt so raus, dass die bei den Leuten, die da mitgemacht haben, so irgendwie drei Leute gefunden haben.
Ja, so ähnlich, genau. Deswegen diese Frage zum Anfang. Der Titel der Studie ist Caffeinated Coffee Consumption or Abstinence to Reduce Atrial Fibrillation. The DCAF Randomized Control Trial. Erstmal Kudos an die AutorInnen für dieses wunderschöne Akronym.
Kannst du es nochmal sagen?
DCAF
und das heißt nochmal?
Also ohne Koffein.
Ja, das ist mir schon klar, aber jetzt nochmal das Akronym ausgesprochen halt.
Ja, Just Eliminating Coffee Avoid Fibrillation. Dafür steht DCAF.
Mm. Wow. Okay.
Sehr schön. Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Genau, ist von Wong et al. Erschienen im JAMA im November 2025, also auch hot of the press. Gemäß den AutorInnen hat koffeinhaltiger Kaffee den Ruf, proarrhythmogen zu sein und es wird teilweise PatientInnen mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern dazu geraten, auf koffeinhaltigen Kaffee zu verzichten. Ob das eine sinnvolle Intervention ist, dem wollten die AutorInnen dieser Studie auf den Grund gehen.
Hast du schon mal jemals einen Patienten irgendwie zum Kaffeeverzicht irgendwie geraten?
Also ich weiß tatsächlich, ich habe diese Diskussion so mit einem unserer internistisch-kardiologischen Oberärzte geführt und er war auch der Meinung, dass Kaffee proarrhythmogen sei. Und
ja,
wenn
bei einer gewissen Dosis macht das Gift irgendwie. Also
Genau, daher habe ich euch diese Studie mitgebracht. Es ist eine internationale, prospektive, Open-Label, multizentrische, randomisiert kontrollierte Studie, die in 5 Maximalversorgern in den USA, Australien und Kanada durchgeführt wurde. Und zu den Methoden. Eingeschlossen wurden PatientInnen über 21 Jahre mit persistierendem Vorhofflimmern oder Vorhofflattern mit einer geplanten oder gerade durchgeführten elektrischen Kardioversion, die innerhalb der letzten 5 Jahre irgendwann mal über einen längeren Zeitraum eine Tasse Kaffee oder mehr täglich konsumiert hatten und die bereit waren, für mindestens 6 Monate auf Kaffee zu verzichten. Die eingeschlossenen PatientInnen wurden dann 1:1 in 2 Gruppen randomisiert. Und zwar gab es die Kaffeegruppe. Dort wurden die PatientInnen angewiesen, ihren gewohnten Kaffee- und Koffeinkonsum fortzusetzen, jedoch mindestens eine Tasse Kaffee täglich oder einen Espresso-Shot täglich zu konsumieren. In der Kontrollgruppe wurden die PatientInnen angewiesen, auf Kaffee und alle anderen koffeinhaltigen Getränke gänzlich zu verzichten für 6 Monate. Es wurde dann nach 1, 3...
Das ist durchs Ethikkomitee gegangen.
Genau. Es wurde dann nach 1, 3 und 6 Monaten Follow-ups via Telefon, Videokonferenz oder persönlich durchgeführt, wo die PatientInnen nach ihrem Koffeinkonsum und ihrer Krankengeschichte befragt wurden. Insbesondere eben auch, ob koffeinhaltige Getränke konsumiert wurden und ob zwischenzeitlich ärztlich ein erneutes Vorhofflimmern oder Vorhofflattern festgestellt wurde. Der primäre Endpunkt dieser Intention-to-Treat-Analyse war ein kombinierter Endpunkt aus Wiederauftreten eines Vorhofflimmerns oder Wiederauftreten eines Vorhofflatterns von mindestens 30 Sekunden Dauer, das mittels EKG, Langzeit-EKG, Pacemaker oder Event-Recorder detektiert werden musste. Das heißt, wenn die Apple Watch berichtet hat, du hast ein Vorhofflimmern, dann hat es nicht gezählt, sondern es musste ein medizinisches Device sein.
Das finde ich schade, weil eigentlich sind die Uhren ja…
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass das der Studie noch mehr Gewicht verleiht, tatsächlich der Aussage der Studie, wenn das halt mit richtigen medizinischen, also in Anführungsstrichen, richtigen Medizinprodukten nachgewiesen wurde. Genau. Sekundäre Endpunkte waren Vorhofflimmern und Vorhofflattern einzeln ausgewertet und unerwünschte Events wie Myokardinfarkt, Verschlechterung der Herzinsuffizienz, Besuch in der Notaufnahme, Krankenhausaufenthalt und Tod. Die AutorInnen nahmen eine Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens eines Vorhofflimmerns von 50% an und errechneten eine ProbandInnenanzahl von 200 PatientInnen. Zu den Ergebnissen. Von den 1.965 gescreenten PatientInnen wurden 1.739 ausgeschlossen. Der Großteil, weil sie nicht bereit waren, auf Kaffee zu verzichten. Oder andere, weil sie nicht bereit waren, mindestens eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken. Der Großteil der PatientInnen wurde am Tag ihrer elektrischen Kardioversion randomisiert. Und der Baseline-Kaffeekonsum in beiden Gruppen lag vorher bei ungefähr 7 Tagen pro Woche, also einer Tasse Kaffee am Tag. Und war in beiden Gruppen nahezu identisch. Nach 6 Monaten hatten 47% der PatientInnen in der Kaffeegruppe ein Rezidiv ihres Vorhofflimmerns oder Vorhofflatterns und 64% der PatientInnen in der Kaffeeabstinenzgruppe. Das ist ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten der KaffeetrinkerInnen. Hinsichtlich der sekundären Outcomes gab es keinen Unterschied, auch nicht, wenn man Vorhofflimmern und Vorhofflattern einzeln betrachtet, also nur für den kombinierten Endpunkt gibt es einen signifikanten Unterschied und auch nicht für die Mortalität oder irgendwelche anderen unerwünschten Ereignisse. Man muss aber sagen, ein halbes Jahr ist natürlich auch ein relativ kurzer Studienzeitraum für Mortalität durch Vorhofflimmern. Die Hypothese wurde also widerlegt. Es gibt einen protektiven Effekt durch Kaffeekonsum, zumindest in der untersuchten Dosierung. Und PatientInnen mit Vorhofflimmern können weiterhin mit gutem Gewissen Kaffee trinken. Kurz zu den Limitationen. Nur 1/5 der gescreenten PatientInnen waren bereit, an der Studie teilzunehmen. Das ist natürlich schade und das könnte auch einen gewissen Bias geben. Zum Beispiel, dass die PatientInnen, die sehr, sehr viel Kaffee getrunken haben, einfach gar nicht an der Studie teilgenommen haben. Das heißt, wir wissen nicht, ist Kaffee vielleicht ab einer sehr hohen Dosis doch proarrhythmogen. Es war eine relativ kleine Studienpopulation. Und nur 69% der PatientInnen in der Kaffeeabstinenzgruppe haben vollständig den ganzen Studienzeitraum lang auf Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke verzichtet. Das heißt, es gibt wahrscheinlich sogar eine Unterschätzung des positiven Effekts durch Kaffee. Sie haben also manchmal geschummelt.
Ich muss mir immer so vorstellen, also jetzt sitzt so ein armer Doktorand irgendwie und der versucht jetzt diese Leute da, die hat seine Power-Analyse gemacht, wie viele er braucht und dann fragt er immer, hier, sie werden jetzt gematcht in eine Gruppe, die jetzt irgendwie aufhören müsste mit Kaffee trinken, würden sie es machen und die alle so, nö und er kommt einfach nicht voran, Jahre später. Und
besser Bart.
wurden sie ja wahrscheinlich rekrutiert, bevor sie halt zugeteilt wurden, ihren beiden Gruppen und das heißt, die mussten ja alle zustimmen zu verzichten,
das ist ganz ein
200 Leute. Ja.
Ja.
Krass.
Hart.
Ja. Ich fand es einfach eine sehr schöne, gut gemachte und auch, wie soll ich sagen, sehr praxisnahe Studie. Deswegen habe ich euch die mitgebracht.
Wobei ich immer noch sagen muss, also ich habe das Gefühl, also die Apple Watch, wenn das so kurzfristig auftritt und du dann nicht direkt zum Arzt gehst und das verifizieren lässt, ich frage mich, was die Dunkelziffer vielleicht an
Vorhofflimmern ist.
Ja, genau. Ja. Was halt nur kurzfristig aufgetreten ist, was eine Uhr vielleicht detektiert hätte, was eben aber nicht durch, wie du es gerade so schön genannt hast,
Medizinprodukte.
Genau, festgestellt wurde. Ja.
Ja, total.
Aber haben Sie das diskutiert?
Nein, das wäre eine Studie für unsere Studienliste.
Sehr gerne.
Also, wenn du gerne noch eine Studie machen möchtest.
Nach der, die ich gerade mache, bin ich dann vielleicht bereit.
Sehr gut.
Wir eine Zwischeninfo auf dem genau, also Levitiracetam in Celle jetzt doch verfügbar, ganz neu.
Wir haben einen Live-Ticker bekommen.
Also es scheint zumindest in der Präklinik mehr anzukommen. Das muss man ja vielleicht festhalten. Kommen wir zu meiner nächsten Studie und jetzt gehen wir mal wieder in die Intensivmedizin. Hatten wir heute noch nicht. Mortality Effect of Higher versus Lower Targets in MAD-Targets in Vasodilatory Shock. An updated systematic review und Meta-Analysis. Und super. Critical Care, November 2025. Also hot of the press im Endeffekt. Normalerweise mittlerer arterieller Druck, 65 mm Hg für alle Intensivpatientinnen und Patienten. Es ist immer wieder eine Diskussion, ob es vielleicht doch Leute gibt, die von höheren Blutdruckzielen profitieren, mehr Organperfusion für kritische Organe wie Niere und Hirn. Dagegen steht dann wieder die potenzielle Toxizität von Vasopressoren, mehr Vorhofflimmern oder Unterversorgung von gewissen Organen aufgrund der Vasokonstriktion. Das haben sie hier untersucht in der Meta-Analyse und mir fehlt hier eine Seite. Weil ich. danke, du hast drauf geachtet. Ah, hier, ja, die Rückseite. Also,
ihr müsst euch vorstellen, alle sitzen hier mit ihren Laptops und iPads und Torben hat so einen Stapel handbeschriebener Zettel vor sich liegen.
Er sieht aus wie der verrückte Professor.
Hallo? Ja.
Mach weiter,
Studien. Sie haben 3930 Studien identifiziert. Dann haben sie erstmal 470 Studien rausgeschmissen, weil es Duplikate waren. Und dann haben sie 3430 Studien rausgeschmissen, weil sie irrelevant waren.
Ich bin jetzt schon großartig.
Bleiben 30 Studien.
Das ist nicht schlecht.
Davon wurden nochmal 8 rausgeschmissen wegen der falschen Patientenpopulation, nochmal 10 wegen der falschen Intervention und nochmal 7, weil das Studiendesign falsch war. Bleiben 5 Studien. War für die Auswertung bestimmt leichter, aber trotzdem finde ich schon krass, wie das denn so dahin schmilzt.
Ja.
Ja. Hier wurde eine sogenannte, das ist eine statistische Methode, die ich tatsächlich auch nicht vollständig erklären kann, eine sogenannte Risk-of-Bias-Analyse gemacht, wo mathematisch errechnet wird, wie hoch das Risiko ist, dass diese Meta-Analyse verfälscht ist und da kam ein Low-Risk raus. Primary Outcome war 30-Tage-Mortalität, Secondary Outcome war renales Outcome und Adverse Events, also irgendwelche Komplikationen, die auftreten. Dann wurden insgesamt über die 5 Studien 3800 Patienten ausgewertet, was finde ich wiederum eine relativ beeindruckende Zahl ist. Primary Outcome, der höhere MAP, was meint ihr? Mehr oder weniger Mortalität?
Ja.
Ich glaube, ich hätte das auch gehört.
Genau. Also 10% erhöhte 28-Tages-Mortalität. Das ist signifikant. Ja. Sie haben das Ganze auch für 90 Tage gerechnet, was nicht das Primary Outcome war. Sie haben es einfach noch ausgerechnet und auch hier hielt sich dieser Trend mit 10%. Also ja, Subgruppenanalyse fand ich nicht ganz uninteressant, weil bei größer 65 Jahre war es signifikant. Bei kleiner 65 Jahre blieb der Trend da. Ich weiß, Trend ist schwierig, aber kleiner 65 war es nicht mehr signifikant, also bei jüngeren Patientinnen und Patienten. Im septischen Schock war es nicht signifikant und bei chronischen Hypertonikern war es nicht signifikant, aber auch nicht so, dass sich da was umgekehrt hat. Da war es einfach nur nicht signifikant. Secondary Outcomes, höhere MAD-Werte führten zu weniger dialysefreien Tagen, also höhere Blutdruckwerte, mehr Dialyse.
Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht.
Das war signifikant. Auch bei übrigens chronischen Hypertonikern, weil ja immer gesagt wird, irgendwie, da sind die Nieren dran gewöhnt, das sind höhere Drucke. Auch hier mehr Dialyse bei den höheren MAD-Werten. Höhere MAD-Werte führten zu mehr Arrhythmien, signifikant vorflimmern, also supraventrikuläre Arrhythmien. Höhere MAD-Werte führten nicht zu signifikant mehr Herzinfarkten, nicht zu signifikant mehr Blutungen, nicht zu signifikant mehr GI-Blutungen und auch nicht zu signifikant mehr Extremitäten-Ischämien, weil das hier immer so das mehr Vasopressor, mehr Ischämie, das ist nicht der Fall. Genau. Damit muss man sagen, gibt diese Meta-Analyse aus immerhin 5 Studien mit 3800 Patientinnen und Patienten keine Evidenz dafür, höhere Blutdruckziele anzustreben als die vorher bekannten 65 mm Hg, mittlerer arterieller Druck. Wir haben noch so ein paar, also ich gebe offen zu, Limitationen von Meta-Analysen fällt mir immer schwer, weil das dann doch sehr viel Statistik ist. Was auffällt ist, dass eine Studie, nämlich die der 65-Trial, 64% des Sample-Sizes ausmacht. Ja. Also über die Hälfte der Patientinnen und Patienten kommen aus einem Trial. Ich glaube, diesen Trial hat irgendwer anders auch schon in einem Journal Club mal besprochen vor einiger Zeit. Das ist einfach, natürlich kann das Verzerrung bringen. Genau. Und inwiefern die Subgruppen wirklich noch groß genug waren, um das auszuwerten, das kann ich nicht sicher sagen. Für das Primary Outcome sind 3800 wahrscheinlich groß genug. Ja, das ist so das. Achso, was die Autorinnen und Autoren noch ausgerechnet haben, ist die Number Needed to Harm für höhere Blutdruckwerte. Und das ist immerhin bei 33. Also jeder 33. Patient nimmt Schaden dadurch, wenn man ihn höher. Das ist nicht so wenig.
Nee. Naja, vor allem, wenn man sich anschaut, bei wie vielen PatientInnen wir ja medikamentös den Blutdruck steigern. Also das ist ja keine seltene Intervention. Und dann finde ich 33 nicht wenig.
Ja. Also ist eine Studie, die einfach hauptsächlich bestätigt, was wir eh machen, aber finde ich sehr spannend.
Das ist wirklich sehr spannend, weil das auch eine Diskussion ist, finde ich, gerade bei den Hypertonikern und gerade wenn die Niere schlecht ist, ist es doch was, was regelmäßig immer mal wieder zumindest darüber nachgedacht wird zu tun.
Gut. Und jetzt kommst du noch, ne?
Ja. Ich habe auch noch eine Studie mitgebracht und zwar heißt sie Intimate Partner Violence Screening and Response in New South Wales Emergency Departments, a Multi-Site Feasibility Study von Spangaro et al. In 2020 schon publiziert und zwar im Emergency Medicine Australia. Und zwar geht es hier um intime Partnerschaftsgewalt in Australien und da sind in mehreren Notaufnahmen ein Screening durchgeführt worden und es ging erstmal um eine Machbarkeitsstudie, ob man das etablieren kann. Als Vorinformation, ungefähr ein Viertel der Australierinnen erleben Partnerschaftsgewalt und ähnliche Zahlen werden auch für andere Länder berichtet. Die WHO definiert intime Partnerschaftsgewalt als Verhalten innerhalb einer intimen Beziehung, das körperlichen, psychischen oder sexuellen Schaden bei der betroffenen Person verursacht und auch kontrollierendes Verhalten oder auch kontrollierendes Verhalten beinhaltet. Genau. Frauen zwischen 18 und 45 Jahren zeigen da die höchsten Raten und indigene Frauen, also die Aboriginal Frauen in Australien sind ungefähr 5-mal häufiger betroffen.
Okay.
Und in Australien ist es wohl so, dass eine Frau die Woche von ihrem Partner getötet wird.
Krass.
In Deutschland habe ich eben nochmal nachgeguckt. In 2023 waren es 155 Frauen, was sogar, glaube ich, ein bisschen mehr ist, ehrlicherweise. Ich glaube, jeden dritten Tag wird ungefähr eine Frau in Deutschland getötet von ihrem Partner oder als Femizid. Da gehören auch enge Angehörige, nicht nur der Partner dazu, ehrlicherweise. Und ungefähr jeden Tag versucht es ein Mann. Also auch bei uns unfassbar relevant, finde ich. Und was haben die Kollegen da in Australien jetzt gemacht? Die haben erstmal eine standardisierte Abfrage zur Partnerschaftsgewalt in der ZNA versucht einzuführen, weil sie davon ausgehen, dass das insgesamt unterdiagnostiziert ist.
Absolut.
Genau. 33% der Frauen, die diese Intimate Partner Violence erfahren, haben ein hohes Risiko, getötet zu werden. Und 44% der Frauen, die getötet wurden, haben sich in den letzten 2 Jahren in der Notaufnahme vorgestellt. In Neuseeland wurde dieses Screening bereits eingeführt und hat eben eine erhöhte Sichtbarkeit gezeigt, weshalb die Kollegen, KollegInnen in Australien das jetzt auch mal testen wollten sozusagen. Sie haben dafür 3 Zentren genommen, ein sozusagen Level 1 Zentrum, so verstehe ich das, und 2, die sind ein bisschen anders gelabelt da, aber 2 eher ländlichere Krankenhäuser. Einmal im Inland und einmal in der Küstenstadt. Sie haben über 6 Monate gescreent, und zwar alle PatientInnen, die zwischen 16 und 45 Jahre alt waren, weiblich waren und in der Triage in der Kategorie 3 bis 5, also innerhalb von 30 bis 2 Stunden gesehen werden mussten von einer ärztlichen Person und wo das psychisch und kognitiv möglich war, dieses Screening durchzuführen. Es wurde an die behandelte Pflege eine Notiz gegeben, die dann ein HITS-Schema durchführen sollte. Dieses HITS-Schema, da komme ich gleich nochmal genau zu, das ist ein validiertes und reliables Schema zur Identifikation von dieser Partnerschaftsgewalt und ist ein Akronym. Und zwar steht das HITS für Hurts, also Verletzungen, Insults, also Beleidigungen, Threats, also Drohungen und Screams, also Schreien oder Fluchen. Und man hat gefragt, ob das in der aktuellen Partnerschaft oder von dem Ex-Partner, der vielleicht noch, also gerade erst der Ex-Partner war, oder ja, wenn es da noch Kontakt gibt und das eventuell noch nicht so lange her ist, vorgekommen ist. Und dann gibt es da den Score, und man kann jeweils entweder 1 oder bis 5 Punkte bekommen. Wenn man sagt, das ist mir nie vorgekommen, dann hat man 1 Punkt gekriegt. Oder es ist eben häufig vorgekommen, dann hat man 5 Punkte gekriegt. Das ist so eine Abstufung. Und ab 10,5 Punkten ist es ein Hinweis für diese Partnerschaftsgewalt. Und dann sollte in dieser Studie innerhalb von 1 Stunde die Patientin oder der Patient angeboten werden, eine psychosoziale Hilfe durch Sozialarbeitende oder Psychologinnen zu bekommen. Genau. Da gab es dann die Option, entweder eine Risikostratifizierung zu bekommen, eine Sicherheitsplanung oder eine Unterstützung und gegebenenfalls auch Verlegung. Genau, das Ganze wurde getrennt dokumentiert. Also der eigentliche Notaufnahmeaufenthalt wurde unabhängig dokumentiert von diesen Studiendokumenten. Und es gab auch Patientinnen, die sich mehrfach vorgestellt haben. In diesen 6 Monaten, da wurde dann immer nur die erste Vorstellung eingeschlossen. Das Ganze ging durch ein Ethikvotum, einmal durch das New South Wales Ethikvotum und dann auch noch durch das Aboriginal Health Council. Beides ist positiv ausgefallen. Und die Ergebnisse sind spannend. Es wurden 9.177 Frauen gescreent, die sich 12.131 Mal vorgestellt haben. Also es gab 18,7% Mehrfachvorstellung, also knapp 20%. Mhm. Im Mittel waren die Frauen 29 Jahre alt, die meisten unter 36. Und 1/4 davon war mit Migrationshintergrund und knapp 8% waren indigen. Es wurden.
Es wäre jetzt spannend zu wissen, wie die Bevölkerungsstruktur in der Gegend ist. Also, um das in Relation zu setzen, ob es häufiger.
Also,
wenn die indigene Struktur 8% ist, dann ist es ja genauso häufig. Wenn es eigentlich viel, viel höher oder viel niedriger ist, könnte man da halt noch eine Schlussfolgerung draus ziehen.
Genau, also sie sind da in den Ergebnissen so ein bisschen auch drauf eingegangen, dass in der Metropole oder in den Metropolen häufiger auch migrantische Personen gescreent wurden als in dem ländlicheren Bereich. Und das passt ja prinzipiell auch, macht für mich zumindest Sinn. Genau. Insgesamt wurden 9,5% von allen sich vorstellenden Frauen, die gepasst hätten, gescreent, und Ältere und Indigene wurden signifikant seltener gescreent. Wobei man dazu sagen muss, mich gleich auch nochmal drauf, dass die das auch ablehnen konnten, dieses Screening. Mhm. Also das war ein Angebot sozusagen. Mhm. Die Kategorie 3, also die, die innerhalb von 30 Minuten gesehen werden mussten oder sollten, wurden häufiger vollständig gescreent als Leute der Kategorie 4 oder 5. Und nachts sind weniger gescreent worden als tagsüber und am Wochenende sind weniger gescreent worden als unter der Woche. Und ja, ich denke, dass alle, die in der ZNA mal gearbeitet haben, verstehen auch so ein bisschen, wo das vielleicht herkommt.
Meistens so.
Genau. Nicht vollständig gescreent wurden, also Gründe dafür waren entweder, dass keine Privatsphäre vorhanden war und ich lese das so raus, dass die eine große Notaufnahme haben, wo einfach nur Vorhänge zwischen den Betten hängen und dadurch diese Privatsphäre eben nicht so gegeben ist.
Was ich auch sehr achtsam finde von den MacherInnen dieser Studie, dass sie dann halt das als Kontraindikation für dieses Screening angesehen haben quasi.
War es, genau. Also die mussten, das ist nur durchgeführt worden, wenn die alleine waren. Deswegen war es eben manchmal auch unvollständig, wenn der Partner oder Familienmitglieder anwesend waren. Und natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, dass die Patientinnen das verweigert haben. Es gab keinen Unterschied zwischen dem Geschlecht der Pflegenden, die dieses Screening durchgeführt haben. Und insgesamt wurden dann 17,7% der gescreenten Frauen einen Score über 10. Also eben die Gefahr oder das Risiko für diese Partnerschaftsgewalt. Keine Signifikanz für Vorstellungszeit oder das Krankenhaus, in dem sie sich vorgestellt haben oder Triage-Kategorie. Das war alles nicht signifikant. Und die wiederholt Vorstellenden haben sich zwischen 2 und 24 Mal vorgestellt. Und das finde ich schon krass. Innerhalb von 6 Monaten.
Das ist richtig heftig.
Genau. Also es gab insgesamt 154 Frauen mit einem Score höher als 10. Und 48%, also knapp 50%, sind weitergeleitet worden im Sinne davon, dass die dieses psychologische Angebot angenommen haben. Auch hier wieder.
Das ist eine gute Quote.
Ja, finde ich auch. Also da ist wieder die Quote gut. Und in 84% wurde nur ein Risikoassessment durchgeführt worden. In 73% wurden Informationen ausgegeben. Und es gab aber auch so ein Safety Planning oder ein Referral. Da ist nicht ganz spezifiziert, wie das aussah, aber ich verstehe das so als Weiterverlegung. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das eine psychologische irgendwie Schutzeinrichtung oder so ist. Sie haben noch geschrieben, dass 12-mal die Polizei hinzugezogen wurde und 5-mal das Jugendamt sozusagen informiert wurde, also dass da Kinder in Sicherheit gebracht wurden.
Und das ist aber auch krass, finde ich. Also das ist halt richtig gut, weil das zeigt halt, wie gut das dann auch funktioniert hat. Und man fragt sich, ob alle diese Fälle sonst auch ans Licht gekommen wären und ob diese Menschen dann Hilfe bekommen hätten, wenn man sie nicht gescreent hätte.
Auf jeden Fall, genau. Und in 72% hat das eben innerhalb dieser einen Stunde nach Screening geschafft, diese psychosoziale Hilfe anzubieten. Auch das finde ich in einem Notaufnahmesetting eine sehr gute Zeit. Genau. Barrieren für dieses Screening waren zum einen die ZNA-Überfüllung, also zu wenig Personal, dann, dass das Ganze nicht elektronisch dokumentiert wurde, sondern, wie ich es verstanden habe, noch händisch auf einem Zettel. Die Privatsphäre, die wir eben schon angesprochen haben, und die Pflegenden haben angegeben, dass noch mehr Trainings in diesem Gespräch hilfreich gewesen wären. Die haben vorher, glaube ich, ein 1-Stunden-Training dazu bekommen. Und sie haben natürlich angesprochen, dass Sozialarbeiterinnen Standard oder eingestellt in ZNAs sinnvoll wären dafür und dass das natürlich in einem ländlichen Gebiet mit dem Referral schwieriger ist. Genau, in der Diskussion sagen sie, dass sie weniger gescreent haben, als sie davon ausgegangen wären. Also sie waren so von 20% ausgegangen, das ist das, was andere Studien gezeigt hatten. Sie sagen, dass die Kategorie 3 eben länger im Krankenhaus war, deswegen hätte man da häufiger Zeit gehabt, die zu screenen. Das war die erste Studie dieser Art für Australien und es war ja eine Machbarkeitsstudie. Und genau, sie haben eben bei 25% der WiedervorstellerInnen Partnerschaftsgewalt gefunden, aber als Limitation eben die niedrige Screening-Rate. Genau, dieses Screening zeigt halt, dass das viel, viel häufiger ist als angenommen. Und ich finde das eigentlich super, super spannend, weil das sind 4 Fragen, die geratet werden müssen. Ehrlicherweise glaube ich, das könnten wir wahrscheinlich in einem rettungsdienstlichen Kontext, das könnten wir, da sind wir häufig mit Patientinnen vielleicht sogar alleine, da könnten wir das ansprechen. Ich glaube, es geht auch einfach darum, Frauen vielleicht zu zeigen, dass es eine Partnerschaftsgewalt ist, in der sie sich gerade befinden. Also überhaupt, dass erstmal sichtbar zu machen. Ich meine, wir wissen,
und ein niederschwelliges Hilfsangebot, genau, oder? Weil ich meine, ganz genau, oft wissen sich ja auch Betroffene vielleicht einfach gar nicht zu helfen oder die Hürde ist auch einfach super hoch, irgendwo hinzugehen und von sich aus jemandem davon zu erzählen. Und ich glaube, man macht die Hürde halt viel niedriger, wenn man jemanden einfach danach fragt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass gerade im Rettungsdienst, und ich kann mich jetzt als Notarzt wirklich wenige Situationen, außer da, wo es klar war, als Notarzt komme ich eigentlich immer nur dazu, wenn es irgendwie, ich sage jetzt mal, fast offensichtlich ist. Aber als Rettungsassistent kann ich mich an so viele Situationen erinnern, wo ich in, ich sag mal, zumindest zwielichtige häusliche Situationen gekommen bin. Und wer mich von damals noch kennt, ich war immer schon ein Fan von gemischten RTW-Teams. Ich glaube, das macht vieles leichter. Also beides, also sowohl wenn die Frau dabei ist, als auch wenn der Mann dabei ist. Also ich glaube, dass das eigentlich natürlich nicht immer realisierbar, aber für die Patientinnen und Patienten das optimale Setting ist, wenn beide Geschlechter vertreten sind auf dem Rettungsmittel.
Ja, genau. Also ich finde es halt als Screening super wichtig. Vor allem sind da ja alle Frauen gescreent worden, die in die Notaufnahme gekommen sind. Die sind vielleicht wegen Bauchschmerzen gekommen, wegen einem umgeknickten Fuß. Wahrscheinlich gar nicht aufgrund dieser Partnerschaftsgewalt. Mhm. Manche sicherlich schon. Aber das war gar nicht, man hat da gar nicht einkategorisiert. Man hat einfach alle Frauen gescreent. Und das finde ich schon stark. Aber man muss natürlich auch sagen, und das haben Sie ja hier auch in der Diskussion genannt, du brauchst irgendwie Strukturen dafür, wie du die Patientinnen weiterleitest oder welches Hilfsangebot du ihnen gibst. Ich glaube, davon können wir viel lernen. Ich würde mir wünschen, dass das in Notaufnahmen viel häufiger mitgescreent wird, vielleicht auch von den Pflegenden einfach, dass es dann Gesprächsangebote oder wenigstens Infomaterial geben würde. Ja, aber sehr relevantes Thema, finde ich.
Da muss man sagen, das ist ja sowieso deutsche Notaufnahmen, Finanzierungsprojekte, das ist ein ganz eigenes Thema, gehört vielleicht auch eher zu Pincast als zu uns, aber im Endeffekt ein Desaster. Es wird, muss halt so mitgemacht werden und die eigentliche Finanzierung, die direkte Finanzierung gibt es nicht, weswegen je nach Krankenhausträger den Notaufnahmen auch eine höhere oder eine niedrigere Relevanz zugeordnet wird, weil ambulanter Patient bringt halt einfach null Geld für ein Krankenhaus. Und schwierig.
Ja, genau. Als Limitation hatten Sie noch genannt, dass eventuell Frauen auch vergangene Beziehungen noch sozusagen mit einbezogen haben in die Beantwortung dieses Screening-Bogens. Aber genau, insgesamt war es das zu meiner Studie.
Super, super spannend. Und es zeigt einfach schön auf, ist ja auch eine Machbarkeitsstudie, wo wir nicht noch überall Baustellen haben und besser werden können und auch relativ leicht besser werden, weil einfach nur erstmal ein Screening zu etablieren, egal wie die Qualität ist, würde ja schon helfen. Genau.
Total. Ja. Und ich glaube, es hilft halt auch einfach in den Notaufnahmeteams, die Awareness dafür zu stärken, dass das wirklich einfach ein Problem ist. Und ich habe das Gefühl, dass partnerschaftliche Gewalt oder Gewalt in Familien häufig so in die Schmuddelecke gestellt wird und dass Menschen das Gefühl haben, ja, irgendwie in meiner sozialen Schicht gibt's das nicht. Und ich glaube aber, dass, also es gibt ja auch Daten dazu, dass das völlig unabhängig auch von der Herkunft und von der sozialen Schicht einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und deswegen ist eine Anlaufstelle wie eine Notaufnahme, wo halt auch sehr, sehr viele gesellschaftliche Schichten zusammenkommen, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ort, um zu screenen.
Ja, und ich glaube, es ist auch durch Zufall ein guter Ort, aber Medizin ist halt weiblich, sowohl in der Pflege als auch ärztlich. Und ich glaube, dass Gewalt richtet sich halt in Partnerschaften viel, viel häufiger gegen Frauen als gegen Männer. Und dass das meistens der bessere Weg ist, das auf gleichgeschlechtlicher Ebene anzusprechen und das dadurch viel besser machbar ist.
Ja,
total. Finde ich ein sehr, sehr schönes und mega wichtiges Thema. Also kein schönes, aber ein wichtiges.